Herzlich willkommen zum MTMT-Podcast, der beste deutsche Fitness-Podcast der Welt. Hier sind eure Hosts, Andreas Klingseisen und Christopher Herrmann.
Was bringt dir dein 200-Kilo-Deadlift oder dein Sixpack, wenn du dich nicht wie ein Mensch bewegen kannst und es dir am Ende vom Tag eigentlich scheiße geht?
Wir geben bessere Antworten auf die Fragen der Fitnessbranche.
Für was brauchst du 100 Zertifikate, wenn du keinen Zugang zu deinem Gegenüber findest?
Du musst einfach ein Menschenmensch sein.
Grundprinzipien sind Systemen einfach immer überlegen. Es geht um Prozessliebe und nicht um Ergebnisorientiertheit.
Fitness und Gesundheit sind keine Endziele, sondern sich dauerhaft autoregulierende Prozesse.
Wir haben zwar keine Ahnung davon, aber wir reden trotzdem drüber.
Ja, hallo und herzlich willkommen zum MTMT-Podcast. Der erste Podcast aus unserem neuen Studio. Ich hoffe, ihr hört, wie unfassbar clean der Sound jetzt ist. Und wir haben uns gleich mal einen Gast geschnappt für die erste Folge aus dem neuen Studio. Die Katrin, schön, dass du da bist.
Danke für die Einladung, freue mich sehr. Fühle mich auch sehr geehrt, die Erste in dem neuen Studio zu sein. Hab das gestern schon in der Story gesehen, war dann direkt so ein bisschen aufgeregt. Oh Gott. Das darf ich jetzt nicht verkacken.
Das darfst du nicht in den Sand setzen.
Also pass bloß auf, dass dir die Gewichte nicht auf den Fuß fallen.
Ja. Ich habe es vorher schon gesagt, ich bin so leicht grobmotorisch veranlagt. Also wenn irgendwo irgendwas locker ist und man sich verletzen kann, dann passiert das auf jeden Fall mir. Also ich werde hier den Abstand wahren.
Jetzt weiß ich auch, wieso du nur auf dem Fahrrad bist, weil das quasi deine Bewegungsart am nächsten kommt.
Ich habe sogar geschafft, mir auf dem Fahrrad den Finger zu brechen. Also nicht auf dem Fahrrad, ich bin natürlich runtergefallen und habe ihn mir dann gebrochen, aber auch da bin ich nicht sicher.
Ja, der sieht ein bisschen aus wie von einer Torfrau.
Ja, der wird auch nicht mehr gerade, leider.
Oh shit.
Aber ja.
Ihr könnt ja gleich mal starten und erzählen, wie ihr euch kennengelernt habt. Aber erst noch ein Wort zu unserem Sponsor Löwenanteil. Ihr wisst es ja, ihr kennt sie, ihr liebt sie. Mit dem Code MTMT bekommt ihr 10% auf alles von Löwenanteil. Wir haben der Kattel auch schon ein Glas gerade gesponsert. Und sind natürlich gespannt auf Feedback.
Soll ich es jetzt mal in die Kamera halten?
Nee, ist okay. Du kannst es da stehen lassen.
Ich habe es da hinter die Säule
du
gestellt.
Du weißt ja noch gar nicht, ob es schmeckt.
Ach so, aber, ja, stimmt.
Was hast du bekommen? Veganes Chili, glaube ich?
Ich habe Chili, genau, veganes Chili.
Die Karte hat gerade schon rumgewitzelt.
Sehr zu empfehlen.
Sorry, dass ich da gleich reingrätsche, weil sie jetzt ewig viele Radtouren gemacht hat und auf den Nutri-Score geschaut hat und meinte so, ja, ist eigentlich viel zu wenig für sie, weil sie jetzt eigentlich immer im Nutri-Score Z braucht.
Auf jeden Fall alles unter Gelb.
Also Z gibt's
alles,
nicht.
Alles, was grün ist, auf keinen Fall.
Ich bin mir nicht sicher, funktioniert der Nutri-Score so, dass einfach kaloriendichte Lebensmittel quasi rot sind und ja?
Also tendenziell.
Ich habe mich noch nie mit dem
Tendenziell schon, beschäftigt. Tendenziell schon. Deswegen sind zum Beispiel auch Nüsse, haben nicht den perfekten Nutri-Score, sondern weil die halt sehr energy-dense sind, sind die eher so ein bisschen eher in Richtung Gelb, was total absurd ist. Aber irgendwie muss man dem Kind auch da wahrscheinlich einen Namen geben.
Okay, ja, hoffentlich kannst du es trotzdem genießen,
obwohl es auf jeden Nutri-Score grün ist.
Obwohl es grün ist.
Ja, okay, ich versuch's mal. Ich kann ja vielleicht noch so ein bisschen Zucker reinschütten oder so.
Ja. Ja, unbedingt.
Macht immer alles besser.
Ja. Ja, erzähl doch mal direkt von dem, was du jetzt so die letzten Wochen gemacht hast, weil das ist echt beeindruckend. Also du bist ja nicht nur eine Redakteurin, also Journalistin quasi, das kannst du sicherlich direkt selber nochmal erklären, und auch selber Coach, sondern einfach auch vor allem eine saukrass passionierte Sportlerin. Und das ist wahrscheinlich auch so der Grund, wieso du da bist, wo du jetzt bist, und wieso du das gemacht hast, was du gemacht hast, also mit dem Beitrag.
Ja, genau. Also ich glaube, es beginnt damit, dass meine Eltern beide Sportlehrer sind und mein Vater auch eine Skischule hatte. Also das war immer großer Teil in unserer Familie, dass Bewegung halt super wichtig ist. Mhm. Ich bin so groß geworden, das hat immer so dazugehört. Meine Eltern haben aber jetzt nie so gepusht oder so. Also denen war immer wichtig, dass wir Spaß dran haben. Und die haben uns eigentlich alles ermöglicht, was uns Spaß gemacht hat. Und so bin ich halt durch die verschiedensten Sportarten durchgerutscht. Von Turnen über Basketball, Reiten, immer Skifahren, immer auf die Berge gegangen. Mhm. Irgendwann Boxen, auch immer wieder so Fitnessstudio dabei gehabt. Jetzt mache ich mittlerweile auch viel Krafttraining, weil ich es einfach sehr gerne mag, fahr Fahrrad. Und genau, das hat irgendwie tatsächlich, je älter ich wurde, desto mehr Raum hat irgendwie der Sport so eingenommen in meinem Leben. Und auch der Kraftsport, das ist so durch mein Gym gekommen. Das hatte einfach einen großen Stellenwert. Auch im Boxgym macht man halt auch einfach viel Krafttraining.
Shoutout Mariposa Gym.
Genau, genau.
Dein Chef war ja auch schon auf dem Podcast.
Genau, der Timmy. Und Genau, das Krafttraining habe ich einfach so mein Herz dran verloren, macht mich wahnsinnig glücklich. Und ja, das hat sich dann irgendwie so entwickelt, dass so meine Arbeit und meine privaten Vorlieben so irgendwie so immer mehr so ineinander gegriffen haben. Also ich habe als Journalistin beim BR, also ich bin halt Autorin beim BR, das heißt, ich mache da Fernsehfilme. Mhm. Ich habe immer Themen gemacht, die mich krass interessiert haben. Also meine Stammredaktion dort ist halt einfach die Wissenschaftsredaktion. Mhm. Und dann aber irgendwann kam so der Sport dazu und dann habe ich so sportwissenschaftliche Themen gemacht. Das war irgendwie so ein Zufall. Es ging los mit so einem Film über Training für Frauen, also zyklusspezifisches Training, mhm. also wie Frauen halt trainieren sollten, damit das halt irgendwie mit dem Körper gut vereinbar ist. Mit dem Zyklus gut vereinbar ist. Und dann war ich drin in diesem Sportding. Mhm. Und dann, das ist immer witzig, dann ist man in, oder macht halt einen so einen Film und oft ergibt sich dann aus dem einen Film und dem einen Thema ergibt sich dann so das nächste. Also quasi der eine Film wirft quasi so eine Frage auf und dann denkt man sich, ah, da muss man jetzt weitermachen. Und jetzt bin ich in meiner Redaktion glücklicherweise anscheinend die Ansprechpartnerin für Bewegungsthemen aller Art, für auch so, ich möchte mal sagen, fast so Lifestyle-Themen, was so Gesundheit und Sport und so angeht. Mhm. Und das ist natürlich geil, weil die Redaktion jetzt, wir haben ja diesen Film zusammen gemacht, Thilo, diesen ARD-Film, diesen Muskelfilm, dieses Thema lag halt auf dem Tisch und die haben mir das halt so in die Hand gedrückt, haben gesagt, das ist doch genau dein Thema. Und das ist natürlich maximal geil, wenn die Redaktion weiß, die hat da Bock drauf, die ist die richtige Ansprechpartnerin, los geht's.
Ich meine, die werden ja auch gesehen haben, dass das Produkt am Ende halt so gut war, dass das Ergebnis halt auch so, ja, für sich spricht. Dass dann da in die Richtung weitergegangen wird, macht ja nur Sinn. Habt ihr dadurch jetzt einfach dann auch neue Filme in der Pipeline, die sich daraus ergeben haben?
Also ich mache tatsächlich jetzt gleich noch den nächsten Film zum Thema Adrenalin. Mhm. Ja, genau. Da wird Sport natürlich auch eine Rolle spielen. Also habe ich schon diverse Ideen, mit welchen Adrenalin-Sportlern oder Sportlerinnen ich da gerne drehen würde. Ja.
Klar.
Ja, genau.
Wir verlinken euch übrigens die Doku auf jeden Fall in den Shownotes, die die beiden gemacht haben. Wie war der ganze Name? Mein Körper, meine Muskeln?
Genau, das ist ARD Wissen, Mein Körper, meine Muskeln.
Und dann gab es noch so einen Untertitel, irgendwie so mehr als nur
Pumpen. Ah, mehr als Power und Pumpen.
Ja, genau.
Genau. Nicht lachen, da haben wir sehr lange drüber nachgedacht, über diesen Titel.
Ich finde ihn gut, gerade in Kombination mit dem Inhalt. Also
ja.
Wir haben das ja auch natürlich dann irgendwie gepostet und wir haben sehr, sehr viel, sehr gutes Feedback dazu bekommen.
Cool.
Und da will ich also euch beiden auch nochmal ein Kompliment aussprechen, weil meine Erfahrung gerade mit den Öffentlich-Rechtlichen und so Themen Lifestyle, Ernährung, Sport, gerade Krafttraining, die ist nicht immer positiv gewesen über die letzten Jahre. Aber der Beitrag war super und das Feedback hat für sich selber gesprochen, was wir bekommen haben. Und ich finde es auch abgefahren, ich habe noch mal so ein bisschen durch die Mediathek geklickt. Ihr macht ja wirklich, also ihr, in Anführungszeichen ihr, macht ja sehr viel inzwischen in die Richtung. Also Training, Gesundheit und so weiter.
Voll.
Ist schon ein Thema, also dementsprechend wollen die Leute wahrscheinlich auch einfach mehr drüber wissen, sonst wird es nicht so viele Beiträge und Dokus geben in die Richtung.
Absolut, ja. Ist so, habe ich auch so den Eindruck. Total. Ja, und halt, also ich fand es auch super cool, dass ihr euch halt drauf eingelassen habt. Also, dass ihr auch das Vertrauen hattet, dass das was Gutes werden kann. Weil ich meine, wir kannten uns. Also, ich kannte euch natürlich und habe das alles so verfolgt. Und
natürlich.
Klar kannte ich euch ein Logo. Und habe so, keine Ahnung, während Corona euren Wohnzimmerplan durchtrainiert und so. Mhm. Aber, also, ihr wusstet jetzt nicht, ob ich jetzt wirklich da einen ordentlichen Film draus mache, so.
Ja. Also.
Ja. der Thilo war ja drin, dann kann es ja nicht schief gehen.
Ja, genau.
Naja, also klar, ich meine, das war natürlich irgendwie auch ein Experiment. Jeder Beitrag in die Richtung ist irgendwie ein Experiment. Aber ich glaube, wenn man sowas macht, musst du halt offen sein, dich dem hingeben und mal schauen, wie der Flow ist. Dann waren die Dreharbeiten halt total schön.
Ja. Yeah.
Weil, und dann war mir schon klar, dass das ein guter Beitrag werden wird, weil du die richtigen Fragen gestellt hast. Wenn du standst immer da hinter der Kamera und hast dann irgendwie mit mir geredet und gefühlt war das irgendwie so ein Zwiegespräch, obwohl natürlich irgendwie Team mit dabei, Leo dabei, irgendwie alle dabei, dazu das Gym, wo irgendwie im Hintergrund noch irgendwelche Kunden gestöhnt haben und also wirklich teilweise war das schon wild. Aber
Aber mega authentisch dadurch. Also ja, das war halt super cool und hat man ja auch gemerkt. Also das ganze Team hat sich auch interessiert. Also auch der Kameramann und der Tonmann, alle waren so voll dabei. Und
voll.
Es war super. Es war einfach ein richtig guter Vibe so insgesamt.
Genau, und das ist das, was ich auch immer allen Leuten sage, wenn die sagen, hey, das war ja echt ein toller, cooler Beitrag, den habt ihr gut gemacht, sage ich, ich habe dann wenig gemacht.
Doch.
Ich war da, hab mit dir geredet. So, also sorry, ich will jetzt mein Licht jetzt auch nicht unter den Scheffel stellen. Aber nee, das war wirklich einfach, war halt einfach gut geplant und die richtigen Fragen gestellt. Und die richtigen Fragen stellen muss man halt erstmal können. Da muss man drin sein im Thema. Und da wäre wieder jetzt jemand, der irgendwie nicht so diese Verknüpfung der unterschiedlichen Themen hat wie du, wäre wahrscheinlich ungeeignet gewesen. Du musst halt wissen auch, wie funktioniert Fitness, wie funktioniert die Branche, was sind die Fragen, die gestellt werden, was bewegt die Leute und so. Da braucht es halt jemand, der diese ganzen Themen so zusammenbringt.
Ja, und ich glaube, was halt super wichtig ist, was in dem Fall halt bei mir auch total dazukommt, du brauchst halt einfach von dir aus schon mal ein krasses Interesse. Du musst halt neugierig sein, du musst wissbegierig sein. Und mich interessiert das sowieso alles die ganze Zeit. Also egal, ob da jetzt eine Kamera ist oder nicht, ich will dir diese Fragen stellen, weil ich habe da halt Bock auf dieses Thema und ich will da viel drüber lernen und viel drüber erfahren. Und ich möchte halt genau diese Fragen stellen, die vielleicht der Zuschauer jetzt auch dann im Kopf hätte. Und das ist gar nicht, weil das jetzt mein Job ist, ich muss jetzt quasi diesen Arbeitstag abarbeiten und diese Fragen stellen, sondern weil es aus mir raus wirklich tiefstes Interesse ist. So. Und das, glaube ich, unterscheidet dann vielleicht den einen Film von dem anderen, wenn man wirklich selber auch Bock hat und in dem Augenblick auch, das ist zwar gerade Arbeitszeit, aber ich könnte mir in dem Augenblick dann auch nichts Besseres vorstellen, was ich sonst gerade machen würde. So. Weil ich auch immer einen krassen Luxus finde, wenn man die Möglichkeit hat, irgendwo zu sein durch diesen Job als Journalistin oder als Autorin, dass Leute sich Zeit nehmen und ihr Wissen mit dir teilen. Das finde ich immer echt eine richtig, richtig schöne Sache. Auch mit Professoren, sind ja auch Professoren in dem Film irgendwie, hey, keine Ahnung, was die alle für Zeitpläne haben, bis die sich da mal freischaufeln. Echt so, als wären sie irgendwie, was Gott wo, aus irgendeiner Königsfamilie. Mhm. Und dann nehmen sie sich aber die Zeit und dann teilen sie halt ihr Wissen mit dir. Und das finde ich finde ich eine ganz, ganz wunderschöne Seite an diesem Job, dass man so Einblicke bekommt und die Leute mit dir reden und dir das alles so präsentieren.
Aber genau, das ist die Energie, die du dann eben da in die Produktion reinbringst. Die spürt man und das ist genau das, was ich meine, was es dann mir und auch der Leo, die anderen habe ich ja jetzt nicht selber mitbekommen, aber es halt so einfach gemacht hat. Okay, und dann cool. Kam halt das sehr entspannte, irgendwie auch informative, aber nicht zu pushige Produkt bei raus.
Ja, genau. Das war mir eben auch super wichtig, dass das nicht so mit erhobenem Zeigefinger so, sondern dass es eher so Lust macht. Also so finde ich es im Training halt auch immer am allerschönsten. Also sowohl wenn ich selber Training gebe, als auch wenn ich Training bekomme, finde ich es immer so schön, wenn mich jemand so empowert, als irgendwie so auf mich draufhaut. Und so wollte ich halt auch, dass der Film ist, dass der halt Lust drauf macht und nicht, dass man danach so sagt, oh Gott, okay, ich mache jetzt mal den Fernseher aus und
genau, gleich hat man ein schlechtes jetzt Gewissen, ich weil man ganz schlechtes gesehen richtig. Hat oder so.
Genau, sondern, und das war das schönste Feedback, das ich auch so von Freunden und Bekannten bekommen habe, boah, ich habe jetzt so richtig Bock. Oder der Tom auch, unser Kameramann, der hat einfach so Bock gehabt. Ich glaube, der hat sich jetzt danach auch nochmal bei dir gemeldet, weil er sich irgendwie irgendwas gerissen hat, ne?
Also tatsächlich hat er sich jetzt nicht gemeldet, aber
hat er nicht, aber wollte er unbedingt, ja, auf jeden Fall.
Der soll sich melden.
Sag genau. Tom, wenn du das hörst.
Tom, es wird jetzt.
Aber das ist auch so, das ist genau der Vibe und die gute Energie, die darüber kommt. Und das hat diesen Beitrag auch so gut gemacht. Dass so die Leute, die interviewt wurden, die waren alle gut drauf. Also auch der Professor, ich habe seinen Namen vergessen, aber von der
Fitness-Professor himself, Dr. Ingo Froböse.
Oh, das ist der
Professor Doktor.
Oh, ja, das ist er wirklich. Aber der lebt das auch.
Ja, und Wahnsinn. Einfach mit so einer positiven Energie, nicht so professormäßig. Und das ist so der Vibe, den der ganze Beitrag irgendwie vermittelt hat. Also auch die Weitspringerin, die drin war, natürlich der Thilo. Und das ist so wichtig, weil es ist ja komischerweise so, dass immer noch ganz viele Leute halt Angst haben vor Krafttraining, vor schweren Gewichten und auch vor Muskeln und so weiter. Frage ich mich auch, woher das kommt. Will ich auch mal deine Meinung dazu wissen.
Ja, Frauen und Muskeln.
Gerade bei Frauen, aber so auch bei Männern ist es inzwischen ein Thema. So Muskeln sind nicht mehr cool seit ein paar Jahren. Sind Muskeln irgendwie so ein bisschen out. Jetzt kommt es, glaube ich, gerade wieder so, es dreht sich wieder so ein bisschen. Also das Pendel schwingt ja irgendwie immer so hin und her. Jetzt habe ich so das Gefühl, sie werden langsam wieder cooler, Muskeln. Aber es gab so eine Phase, da waren Muskeln irgendwie out. Und dann eben auch Krafttraining und so diese ganzen Vorurteile, die damit einhergehen. So ja, eben dummes Pumpen und so, was ja auch so im Untertitel drin steckt. Und ohne auf diese Klischees einzugehen, finde ich, hat die Reportage, Doku, ist es das Gleiche?
Doku, ja.
Doku, einfach einen sehr guten Job gemacht, da einfach einen ganz entspannten Vibe zu vermitteln, halt zu vermitteln, wie wichtig halt Muskeln sind, ohne den erhobenen Zeigefinger.
Cool.
Also ich, eben, das war auch das Feedback, das wir bekommen haben. Das ist einfach gut. So, das kann ich meiner Mom schicken, so, wenn die jetzt zum Beispiel keinen Bock auf Training hat, dann guckt sie sich das an und dann hat sie eben danach kein schlechtes Gewissen und sagt, oh ja, ich muss mal wieder was machen, sondern danach sagt sie vielleicht, hey, ich habe Bock mal wieder was zu machen und mich um meine Muskeln zu kümmern zum Beispiel.
Weil auch dann zum richtigen Zeitpunkt auch immer diese, ich sage jetzt mal, die Information gesetzt wurde, auch diese kleinen Einspieler, wo du übrigens ja auch zu sehen bist mit dem Fahrrad und so, übrigens auch geil, wie das gemacht war, wie du cyclest und dann reingezoomt ja, genau. In deine Muskeln.
In meine Muskeln, in meine krassen Muskeln.
Genau, und da holst du dann wiederum diese, ich sage jetzt mal, Leute ab, die halt eher durch Informationen getriggert werden oder halt sich motivieren lassen und nicht nur dieses reine Motivationale. Und das sind die Layers innerhalb der Doku, die aber auch wichtig sind.
Ja, total, klar. Genau, weil die ganze Doku ja auch nur eigentlich über Interviews läuft. Also es gibt ja kaum einen Off-Text, einen informativen, sondern es gibt ja einfach nur diese Animationen und diese Wissensinseln. Da wird halt ein bisschen gesprochen. Aber sonst läuft das ja alles nur über das, was ihr mir alle erzählt habt. Also ich hatte ja keine Möglichkeit, selber da noch irgendwo einen Text unterzubringen. Das war total wichtig, ausführlich Interviews zu führen. Weil ihr ganzen Interviewpartner und Partnerinnen quasi die einzige Möglichkeit war, diese Informationen da unterzubringen in dem Film.
Wie lange hast du insgesamt für die Doku gearbeitet? Weil ich glaube, es ist auch ganz interessant zu hören, was so eine professionelle Dokumentation halt einfach auch Zeit benötigt.
Also ich habe angefangen, das hat bestimmt alles in allem ein halbes Jahr gedauert. Aber das heißt jetzt nicht, dass ich da jeden Tag dran arbeite, sondern man fängt erstmal an, sich da so reinzulesen in so ein Thema und überlegt sich dann mal, okay, welche Aspekte können gut sein. Für mich ist es auch immer total wichtig, dass ich mir so die ersten Fragen, die ich zu einem Thema im Kopf habe, dass ich mir die auf jeden Fall gut aufschreibe, weil die sind total wichtig. Irgendwann ist man so tief drin, dass man diese ganz grundsätzlichen Dinge schon längst wieder vergessen hat. Und das habe ich bei den Muskeln auch so gemacht, wie die eigentlich funktionieren und wo die eigentlich gesteuert werden und so diese ganz grundsätzlichen Sachen. In den ersten 3 Recherchetagen muss man sich auf jeden Fall aufschreiben, weil die braucht man irgendwann.
Sonst verlierst du dich.
Genau, sonst verlierst du dich irgendwie in irgendeiner Tiefe. Ja, und dann ging es eigentlich relativ schnell los, damit halt Protagonisten, Protagonistinnen zu suchen. Und da habe ich wahnsinnig viel Zeit drauf verwendet, weil ich wusste, das ist bei so einem Film einfach sau wichtig. Also gerade wenn es keinen Text gibt und alles über Interview läuft, muss das einfach total sitzen. Und das, bis ich die alle beieinander hatte, das hat schon so 1,5 Monate, glaube ich, schon gedauert. So.
Ja, das habe ich ja mitbekommen. Krasser Vorlauf, wie auch
ja.
Schwierig jetzt zum Beispiel, welchen Leistungssportler nimmst du? Wen kontaktierst du in dem Kontext? Genau. Da haben wir ja auch so ein bisschen mitgeholfen.
Genau.
Aber dann musst du die ja auch alle noch mal treffen und so weiter.
Ja, und musst halt irgendwie raushören, ob das jetzt die richtige Person ist irgendwie auch für das Thema und die richtige Geschichte und haben die Leute Bock drauf. Und ja, das ist schon aufwendig. Und dann haben wir sehr, sehr viele Drehtage gehabt. Also ich glaube 14, das ist echt richtig, richtig viel für 45 Minuten. Also
ja.
Das ist echt viel.
Aber dann ist ja auch mal Anreise, so ihr wart in Köln, ihr wart in Frankfurt.
Genau, in Berlin. Genau, und dann hat man noch mal 4 Wochen Schnitt. Ist auch wahnsinnig viel.
Und wie kann man sich das vorstellen? Das ist dann wirklich so, ihr hockt da drin im Studio und schneidet dann irgendwie diese kleine Stücke raus.
Also es ist immer so, also im besten Falle hat man einfach schon noch mal so 2-3 Wochen Zeit zwischen Dreh und Schnitt. Also ich finde es immer gut, wenn es nicht ganz so lange her ist, weil dann habe ich Sachen noch im Kopf. Und ich habe so das Gefühl, immer die Sachen, die ich mir merke oder die ich noch im Kopf habe, die sind auch gut, weil deswegen habe ich sie mir anscheinend gemerkt. Also ich weiß auch Dinge aus Interviews dann immer noch, die ich geil fand. Und das ist ganz gut, wenn man das im Kopf hat, weil da kann man sich eigentlich so auf sein eigenes Raster total gut verlassen. Also sein eigenes Wertesystem, was man schon so im Kopf hat. So, ah, der Thilo hat doch das und das da gesagt irgendwann. Und dann ist der O-Ton auch hundertprozentig drin, weil das hat sich halt eingeprägt im Gespräch. Genau, und dann muss man das halt alles sichten. Muss ich das alles anhören? Muss ich das alles anschauen? Es gibt auch so Transkribierprogramme, da kann man dann so Interviews so durchlaufen lassen, also so Files hochladen und dann kriegt man so ein Word-Dokument ausgespuckt, was so einigermaßen funktioniert. Mhm. So manchmal auch so ein bisschen Fantasiesprache, ist ganz lustig. Genau, und dann hast du das alles einfach schon mal so grob im Kopf und schreibst dir auf, wo was so hingehört. Und dann kommst du in den Schnitt und dann sitze ich da mit meinem liebsten Cutter Andi. Mhm. Andi Spitz, Wahnsinnstyp. Genau, und dann erzähle ich dem das alles und dann legen wir los. Und wir haben es in dem Fall so gemacht, dass wir einfach erstmal die Storys an sich geschnitten haben. Also wir haben angefangen mit dir und Leonie und haben einfach mal einen Baustein geschnitten, einen so einen Block geschnitten. Und dann haben wir uns den ersten Wissenschaftler vorgenommen und dann haben wir uns die Alice mit ihrer Krebsgeschichte vorgenommen. Also wir haben quasi erstmal die ganzen einzelnen Geschichten geschnitten. Und ich hatte natürlich ein Schnittkonzept und habe mir überlegt, wann brechen wir die Geschichten? Wann ist ein guter Punkt, um von dem einen Thema zum nächsten zu kommen? Und genau, und dann waren alle Geschichten fertig und dann haben wir angefangen zu verschachteln. Und dann sind oft auch Interviews dann wieder so Scharniere. Da hast du dann irgendwas in der Situation im Training gesagt und dann Andi und ich, ah geil, da muss jetzt Sophia Thiel hin, weil wir haben gerade über Frauen und Muskeln und die Optik und so weiter geredet. Ganz klar, dann muss da halt dieser Aspekt der Fitness-Influencerin hin. Mhm. Und das war erstaunlich, weil es echt richtig gut funktioniert hat. Ich dachte, es hat sich alles so ergeben, irgendwie so organisch. Und dann dachte ich so, wow, und irgendwann haut es uns so richtig auf die Schnauze. So irgendwann knallt es dann und man denkt sich, scheiße, jetzt sitzen wir da irgendwie in so einer Sackgasse. Aber das war nicht so. Das ging durch den ganzen Film, das hat sich alles so, ich könnte jetzt behaupten, das habe ich alles wahnsinnig geil geplant, aber habe ich nicht so ganz, sondern es hat sich immer einfach so, willst so du schön damit sagen? Verzahnt.
Das kann auch anders sein.
Genau, das kann einem dann irgendwann auch so richtig um die Ohren fliegen. Da ist man dann so auf einem so einem Pfad und dann ist irgendwann Sense und man denkt sich, Mist, jetzt müsste ich eigentlich darüber, wie komme ich denn da jetzt hin?
War dir von Anfang an klar, was für eine Geschichte, was für ein Vibe, was für eine Energie du transportieren willst mit der Doku? Oder hat sich das dann halt auch so ergeben? Oder wusstest du das auch schon davor? Weil das ist ja schon auch einfach Werbung für Muskeln und für Krafttraining, die du gemacht hast.
Ja.
War das so von Anfang an dein Plan?
Habe ich überhaupt kein Problem damit, Werbung für Muskeln zu machen.
Ja. Das denke ich mir.
Finde ich richtig, also fand ich richtig gut. Und ich glaube, ich mache immer sehr persönliche Filme. Also gerade bei diesen Sportsachen, da stehe ich einfach so krass dahinter und finde es so wichtig. Also ich finde es einfach so wichtig, den Leuten da irgendwie was mitzuteilen und mit, also diese Motivation ist mir so wichtig, dass ich, glaube ich, gar nicht anders kann, als diesen Vibe irgendwie in so einen Film reinzukriegen. So.
Also es ist deine Energie, die dann da einfach drin steckt. Das geht gar nicht anders.
Vielleicht, ja.
Also im Grunde, das ist halt das Gegenteil von politischem Journalismus.
Ja.
Ja, weil das ist immer eher pessimistischer, irgendwie haut drauf Journalismus. Immer was Kritisches hinterlassen. Haben ja alle immer einen kritischen Unterton, nur das brauchst du dir ja nicht. Das ist ja auch gut. Ich meine, es gibt ja auch nichts Falsches an Muskeln. Also im Gegenteil.
Das ist super, genau. Und da kann man einfach auch eine Meinung haben und da kann man eine Haltung haben und es ist vollkommen unproblematisch. Mhm. Genau, weil da bin ich gerne, also ja, da habe ich eine ganz klare Meinung und die kann man auch öffentlich verbreiten, weil das ist ja einfach was Gutes. Also das wissen wir ja alle. Genau.
Ja.
Woher kommt denn deine starke Meinung zu dem Thema? Also du arbeitest ja auch selber als Trainerin. Mhm. Seit wann machst du das? Wie ist es dazu gekommen? So, das interessiert mich jetzt schon auch, weil du bist ja eine sehr interessante Kombination. So, der Thilo hat es am Anfang ja schon gesagt, selber Athletin, dann bist du, wie ist die richtige Bezeichnung, Redakteurin?
Autorin, genau, eigentlich. Journalistin.
Genau, und Trainerin.
Genau, also Trainerin, da wurde ich so reingeschubst, irgendwie.
Wer hat dich geschubst?
Der Tim.
Sehr gut. Gut gemacht, Tim.
Genau. Ich habe immer gesagt bei uns im Gym, also in Mariposa, wir brauchen wieder ein Frauentraining, wir brauchen unbedingt ein Box-Frauentraining. Also das müssen wir unbedingt wieder einführen, weil das gab es früher mal und dann haben wir das irgendwie aufgegeben und dann habe ich gesagt, das braucht es unbedingt, das ist ganz wichtig, weil Frauen ja grundsätzlich eher so ein bisschen vorsichtig sind, was sowas angeht. Also eine Frauengruppe. Genau, eine Frauengruppe. So eine Einsteigerinnengruppe zum Boxen. Die sind wahnsinnig vorsichtig. Also gerade beim Boxen, ich weiß nicht, ob das bei jedem Kampfsport so ist, aber die trauen sich ja echt nicht viel zu. So. Und in so einer Frauengruppe ist so ein ganz anderer Spirit, als wenn es so ein gemischtes Training ist. Also gemischtes Training ist auch mega geil, das ist total schön, aber ich glaube, dass Frauen halt gerne mal am Anfang so unter sich sind, weil sie super, super vorsichtig sind. Und genau, und dann hat der Tim gesagt irgendwann, ja gut, dann mach das halt. Wenn du ein Frauentraining willst, dann mach's einfach. Und dann dachte ich mir, oh fuck, okay, krass.
Also du als reine Kundin damals.
Genau. Aber ich habe halt einfach schon so lange mit denen trainiert. Also das gibt ja einfach so unterschiedliche Trainer bei uns. Und ich kannte das Gym einfach auch schon so mega lange. Und ich habe ja keine Trainerinnenausbildung oder ich habe auch nicht Sportwissenschaften studiert oder so, sondern ich habe einfach, glaube ich, krass viel Erfahrung gesammelt, weil ich einfach schon seit so vielen Jahren irgendwie da trainiere und so ein Grundinteresse habe, wie mein Körper funktioniert. Und ich habe halt immer genau hingehört und Dinge ausprobiert, so an mir selber und dann immer so gecheckt, was funktioniert und was funktioniert nicht. Und ich glaube, so bin ich da so ganz gut reingeflutscht. Naja, genau. Und dann hat es darin geendet, dass ich dann plötzlich irgendwie so eine Trainingsstunde übernommen habe für die Frauen. Und das ist ziemlich cool, ehrlich gesagt. Also das merke ich total, dass die gerade beim Boxen so sehr schnell so ihr Körperbild sich irgendwie so verändert. Also da geht's ja auch viel so, beim Boxen muss man ja so stabil stehen und muss so einen Blickkontakt halten. Und dann merkt man auch mal, zu was der Körper so fähig ist, wenn die dann mal wirklich sich auch mal trauen, irgendwo drauf zu hauen. Mhm. Also man haut sich ja nicht sofort auf die Nase, sondern auf einen Boxsack oder auch auf einen Medizinball, den eine andere Person hält. Und die spüren dann plötzlich so, zu was ihr Körper so fähig ist und was sie für eine Kraft haben. Und dann sind die immer so krass, so beeindruckt. So mein Lieblingsspiel ist immer so Medizinballrangeln. Da haben die dann, also eine Person hat so den Medizinball und die andere versucht, den Ball dann so abzunehmen. Und am Anfang sind die dann immer alle so ganz vorsichtig. Und dann in der dritten Runde schmeißen die sich dann so durchs Gym und sind dann so total erstaunt davon, wie kräftig sie eigentlich sind. Und das ist so geil. Also da geht's eigentlich gar nicht ums Boxen, sondern dieses Erfahren, was der Körper eigentlich kann. Ja, und was es heißt, stabil dazustehen und jemanden einfach mal 3 Minuten in die Augen zu schauen.
Empowerment.
Unser Lieblingsthema Selbstwirksamkeit.
Ja,
voll. Da spürt man das, glaube ich, voll. Also das, genau. Das ist ja, das spüren die beim Krafttraining natürlich auch, aber vielleicht nicht so unmittelbar. Das ist natürlich das Schöne, dass du halt beim Kampfsport im Allgemeinen halt so ein unmittelbares Feedback hast,
ja,
was du eigentlich bewirken kannst.
Ja, voll.
Wo du vielleicht dachtest, dass du gar nichts kannst. Was gerade bei Frauen, glaube ich, einfach sehr, sehr, sehr prominent ist, leider.
Ja, total. Und es ist aber lustig, weil eigentlich die Frauen so, gerade in den ersten Boxstunden, so gerade koordinativ und so, sind die ja viel besser als die Typen. Also die Jungs, also das ist jetzt vielleicht auch so ein bisschen übertrieben, aber ich sag's trotzdem, okay, immer so, die haben so Bock, so gleich so in den Ring zu gehen, so gefühlt so. Geil, wann geht's los mit dem Sparring? Und die Frauen achten aber sehr darauf, dass die Technik stimmt und dass sie die Füße richtig setzen. Und also die sind so wahnsinnig mit der Technik beschäftigt und haben das alles sehr viel schneller irgendwie raus. Also ich finde so die Lernkurve bei Frauen am Anfang beim Boxen finde ich eigentlich fast besser.
Ja, wahrscheinlich, cool, weil jeder Typ halt denkt, dass er das eh kann.
Ja, so. Genau.
Rohe Kraft.
Jeder Typ denkt ja, dass er kämpfen kann. Ja. So, auch wenn er noch nie irgendwas gemacht hat im Bereich Kampfsport. Frauen sind halt so, gehen halt vielleicht eher als unbeschriebenes Blatt rein und sind halt erstmal offen, wirklich was zu lernen und lassen sich auch was sagen, genau, lassen sich coachen, weil das ist ja auch so ein ganz wichtiger Faktor in dem ganzen Game. So, bist du coachable? So. Oder denkst du checkst es eh schon?
Ja.
Und das ist übrigens im Krafttraining genau das Gleiche.
Mhm. Ah, ja.
Männer denken immer, dass sie eh schon wissen, wie Training funktioniert und sind dementsprechend auch nicht so coachable wie die meisten Frauen, die halt dann eben, also gerade in unserem Setting, im Personal Training halt reinkommen und sagen, okay, ich bin hier, um zu lernen, sag mir, wie es geht, sag mir, was ich machen soll. Also den Trend beobachte ich im Training genauso, ehrlich gesagt.
Witzig. Und habt ihr mehr Frauen oder mehr Männer hier im Gym?
Mittlerweile, glaube ich, ziemlich gleich.
Aha.
Anfänglich war es, glaube ich, so aufgrund der Bildsprache, die wir halt so hatten vor Jahren. Also das ist sicher dem Fakt geschuldet, dass wir halt noch krasser irgendwie gefühlt noch eisenlastiger waren und aber auch nur mit diesen schweren Grundübungen. Und da sind wir, glaube ich, da haben wir uns abgemildert, sprechen da ein bisschen anders drüber und deswegen ist es mir 50-50, würde ich sagen, oder?
Ja, also ich habe keine Ahnung, man könnte es ja mal durchzählen, aber ich habe sogar das Gefühl, dass wir tendenziell mehr Frauen als Männer haben.
Kann gut sein, ja. Vielleicht eben, aber weil die more coachable sind. Und bei uns geht es fast nur um Coaching letztlich, also jede Stunde.
Und habt ihr auch viele Trainerinnen?
Nein, leider. Ja, wir hatten die Eva,
ja,
die leider nicht mehr bei uns ist, hat gestern Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch nachträglich.
Alles Gute.
Aber ja, wir brauchen wieder eine Frau. Es ist aber tatsächlich nicht so einfach, jemanden zu finden, der dann auch bereit ist, also der zu uns passt, logischerweise, der dann in dieses Thema reinpasst, der da auch so all in ist und so. Also es ist, ich hätte gerne wieder eine Frau bei uns. Wäre schon cool.
Ja, es ist irgendwie, also ich merke schon auch, dass, also bei uns wissen jetzt natürlich auch alle, dass ich immer Bock habe auf dieses zyklusbasierte Training und dass ich da mittlerweile irgendwie was drüber weiß. Und ich finde es schön, dass die auch, keine Ahnung, auch wenn ich selber im Training bin, dass die teilweise zu mir kommen und dann sagen, du Kattel, pass mal auf, ich habe da irgendwie Folgendes festgestellt. Bei mir in der zweiten Zyklushälfte und wenn ich dann morgens bla bla bla, dann fragen die mich halt einfach so, ob mir dazu irgendwas einfällt oder ob ich dazu irgendwas weiß. Und das finde ich schon auch total cool, weil klar können das Trainer auch wissen und so, aber ich habe halt das Gefühl, ich weiß halt auch, wie sich's anfühlt, wenn sie mir da irgendwie Dinge beschreibt. Und das finde ich ganz nett, dass ich da irgendwie so eine Ansprechpartnerin bin, was so Zyklus und Sport oder Zyklus und Gym und Training irgendwie, dass ich da irgendwie so einfach immer gefragt werde, wenn es da irgendwie ein Problem gibt.
Ja, macht ja auch nur Sinn. Ich meine, du hast dich da ja so tief reingearbeitet, auch mit dem Beitrag, den du da gemacht hast, übrigens auch ein sehr guter Film. Ja, also das ist ja, ich glaube, das muss man spüren. Also
ja.
Man muss nicht irgendwie wahrscheinlich, wenn man jetzt über Magersucht mit jemandem spricht, dann muss man nicht jetzt unbedingt jemanden sprechen, der mit Magersucht durchlaufen hat. Aber gerade in dem Thema, also hilft es auf jeden Fall. Ich meine, das ist ja auch der Grund, wieso hin und wieder, ist auch ein bisschen albern, dann wahrscheinlich also Coaches gibt, die sich irgendwie mal einen dicken Bauch anfressen, um dann wieder runterzukommen. Gab es eine Zeit lang. Ich weiß nicht, ob man so weit gehen muss.
Okay,
aber
ja,
natürlich hilft es, wenn man weiß, wo man wie sich's anfühlt, auf jeden Fall.
Ja, voll.
Weißt du, was mich interessieren würde, so in der ganzen Produktion, da hast du ja mit unglaublich vielen Leuten gesprochen. Was ist das, was dir so am meisten in Erinnerung geblieben ist, so als, keine Ahnung, irgendwie eine Person, beziehungsweise vielleicht sogar einzelne Momente, die dir jetzt noch so in Erinnerung kommen?
Also, was ich echt richtig, richtig geil fand, und das sage ich jetzt nicht nur, weil ich hier sitze, ich fand es, also ich meine, es ist ja eigentlich total logisch, aber mir ist es einfach so krass nochmal klar geworden, als sich einfach Leos Gewicht nach diesen 8 Wochen Training eigentlich nicht verändert hat, aber ihre Körperzusammensetzung. Und das fand ich so geil, weil ich bin auch, klar, wie alle Frauen, guckt man immer irgendwie auf diese blöde Waage. Beim Boxen guckt man natürlich auch immer auf diese blöde Waage, so, weil man da ja irgendwie Gewichtsklassen hat und so weiter und so fort.
Klar.
Gewicht ist immer irgendwie so ein Thema. Und dann war das einfach so, dass die Leo eigentlich faktisch kein Gewicht verloren hat. Und du hast noch so gesagt in der Doku, wenn sie halt jetzt irgendwie, wenn ihr sie jetzt gar nicht so vermessen hättet, dann wäre sie jetzt wahrscheinlich so, oh toll, jetzt habe ich 8 Wochen trainiert und bin gar nicht leichter geworden. Aber so krass, was sie an Muskelmasse aufgebaut hat und was sie an Fett verloren hat, ich fand das so krass. Also das hat mir diesen Effekt in diesen 8 Wochen einfach noch mal so klar vor Augen geführt. Ich habe gestern erst mit einer Freundin drüber gesprochen, die dann auch gesagt hat, als sie noch so viel trainiert hat, wie krass kräftig sie geworden ist, dass sie aber gar nicht abgenommen hat und dass sie das irgendwie komisch fand, dass sie immer noch genauso schwer war. Und dann habe ich halt auch gesagt, ja, aber Tanja, das ist ja genau der Punkt. Deine, die Qualität hat sich halt verändert, die Körperzusammensetzung hat sich verändert. Und das war für mich, obwohl es so logisch ist, eigentlich, aber manchmal hat man ja dann trotzdem noch mal so einen Aha-Effekt, ja, und muss es dann zum 30.000. Mal hören und dann ist man reif für diese Information und sie kommt irgendwie so im Gehirn an.
Ja.
Das fand ich so einen Monster-Moment. Das hat bei mir noch mal alles verändert. Also ich bin eh total weg davon, dass ich mich auf irgendwelche Wagen stelle. Mhm. Da verändert sich auch glücklicherweise nie so viel, aber ich spüre es einfach, wenn ich mich gut fühle. Und meistens fühle ich mich tatsächlich besser, wenn ich schwerer bin, lustigerweise. Mhm. Da fühle ich mich stabil, da fühle ich mich gesund. Da bin ich einfach happier irgendwie so.
Masse es macht.
Das ist echt krass. Und es ist aber so schade, dass das bei Frauen einfach immer noch nicht so richtig angekommen ist. Oder dass die dann so, auch so beim Boxen, so meine beste Freundin auch so, boah, ey, jetzt passen mir schon wieder meine T-Shirts irgendwie nicht mehr so. So breites Kreuz, um Gottes Willen, bloß nicht. Mhm. Und fette Oberschenkel, Riesenarsch, oh Gott, bitte alles nicht. Wir wollen alle doch immer noch irgendwie so schlank sein.
Hey Leute, wir machen Sommerschlussverkauf. Die fetteste Rabattaktion, die wir bis jetzt jemals gemacht haben. Von 15. September bis zum 25. September 2024. Sorry, falls ihr den Podcast in der Zukunft hört. Ihr kriegt 25% auf unsere ganzen Klamotten, wie zum Beispiel das wunderschöne Heavy Saturday T-Shirt in Lilac, das ist unser absoluter Topseller bis jetzt, aber auch auf so Sachen wie unsere Fersenkeile für Kniebeugen und unsere gesamten Trainingsprogramme. 25% auf alles, schlag zu, ihr habt 10 Tage Zeit und jetzt geht's weiter mit der Folge. Bye. Das wundert mich total. Ich dachte eigentlich, dass das Schönheitsideal sich so ein bisschen dahin entwickelt hat, dass man jetzt eben einen dicken Arsch haben will. Und nicht mehr so ein Strich in der Landschaft vielleicht sein will. Aber gut, das ist natürlich auch
sehr
typabhängig.
Ja, typabhängig.
Das interessiert mich voll. Also wie du das so wahrnimmst, auch eben durch deine verschiedenen Linsen, die du ja hast.
Ja, also ich habe das Gefühl, das ist auch so ein Generationending vielleicht. Also wenn man so Kind der 80er Jahre ist, dann ist man, glaube ich, immer noch so in diesem Aerobic Jane Fonda, alle müssen ganz dünn sportlich sein, Ding drin.
Glaube ich auch, ja.
Ich glaube, dass sich das noch mal verändert hat, so ein bisschen. Das irgendwie.
So die Generation Z ist auch gerne in Richtung dicker Hintern und geil.
Genau.
Und, so, auf jeden Fall.
Scheißegal, bauchfrei, let's go.
Ja, ja.
Ja, ja, voll. Mega cool. Also Wahnsinns Selbstbewusstsein auch. Hätte ich auch super gerne gehabt in dem Alter. Irgendwie, ich habe mich immer so. Ich hatte immer schon einen breiten Rücken so und dachte mir immer, oh scheiße. Und Leute haben mich immer gefragt, ob ich so Siebenkämpferin bin. Und ich dachte mir immer, oh nee, warum denn? Ich wollte auch immer so.
Siebenkämpferin ist sehr spezifisch.
Ja, oder Schwimmerin. So, ja. Nee. Ich habe halt immer schon so ausgesehen und dachte mir auch immer, oh, ich wäre gerne irgendwie schmäler. Ey, warum denn? Ich check eigentlich im Nachhinein überhaupt nicht, warum. Mhm. Also ich bin, keine Ahnung, ich bin jetzt irgendwie, weiß ich nicht, wie oft über die Alpen geradelt diesen Sommer und bin einfach nur so dankbar, ich bin meinem Körper jeden Tag so dankbar, dass er diesen ganzen Scheiß mit mir mitmacht und dass mir nichts wehtut, außer vielleicht jetzt der gebrochene Finger, aber es funktioniert halt alles so gut und ich brauche halt für den Shit, den ich mache, brauche ich halt diese ganzen Muskeln, die müssen halt da sein, sonst funktioniert's halt nicht und was die mir alles ermöglichen, ist mega geil und scheiß auf Größe 36.
Ja, voll.
Oder sowas. Also das ist mir einfach so wurscht mittlerweile. Und ich fühle mich da einfach wohl und gesund. Und das fände ich so wichtig. Ich glaube, das ist in dem Film auch öfter mal angesprochen worden. Leo ist da ja auch echt eine coole Person, die auch sagt, es ist mir alles egal. Muskulatur und ein gesunder Körper ist mir einfach so viel wichtiger, als jetzt in eine spezielle Kleidergröße zu passen. Die Leo ist auch einfach eine kräftige Frau. Die ist auch groß und mein Gott, so eine Leo und ich, wir werden halt nie so ein Yoga-Püppchen sein. Also Entschuldigung, das wollte ich jetzt nicht abwerten.
Ja, ja.
Aber wir werden halt nie so dünne, keine Ahnung, wie man das nennt, so leicht, wie heißt das so, wie sagt man da so zu, so dass man so ein bisschen
Muskulatur hat. Size Zero Girls.
Ich glaube, Yoga-Püppchen ist der offizielle Begriff.
Oh Gott.
Ja, das ist.
Nee, also nichts, Yoga mega geil, das wollte ich jetzt gar nicht so sagen.
Das
aber
weiß dieses, jeder, was du meinst.
Ja, also dieses halt super schlank.
So schmale Schultern, insgesamt sehr, sehr schlank, sehr, sehr dünn und so weiter.
Ja, und Leo und ich, wir werden nie so aussehen. Und das ist ja auch gut so. Also es passt halt auch gar nicht zu dem Körper. Das war auch so geil, ich habe mal mit Vince drüber gesprochen, eurem Kollegen hier aus dem Gym. Und da ging es irgendwie, haben wir auch irgendwie über so Gewicht gesprochen. Und dann habe ich auch so erzählt, dass ich manchmal so das Gefühl hatte, ich muss irgendwie leichter werden, weil ich das Gefühl hatte, dass ich dann irgendwie schneller bin, auch so beim Boxen und so. Klar, das stimmt natürlich auch. Und Joggen geht halt dann auch teilweise so ein bisschen leichter. Aber wir haben dann so drüber gesprochen, dass ich dann immer wieder so zurückgeflutscht bin. Also irgendwie wiege ich einfach schon immer zwischen 64 und 65 Kilo. Schon seit 15 Jahren gefühlt. Und dann hat er auch gemeint, ja, aber vielleicht ist es halt auch einfach das Gewicht deines Körpers. Also vielleicht will der einfach gar nicht 62 Kilo wiegen. Auch wenn du dir einbildest, dass du das wiegen musst. Und
wir, dann habe ich mir auch so gedacht, immer an, ja, absolut, an die Anforderungen, die wir an unseren Körper stellen. Ja. Und ganz oft stehen wir der Selbstorganisation von unserem Körper und auch aufs Gewicht bezogen halt im Weg durch komische Glaubenssätze, die man hat oder so. Ich muss doch so und so sein. Aber normalerweise reguliert sich das von alleine, wenn man sich nicht selbst im Weg steht. Und das ist beim Gewicht genauso. Also ich habe mir auch immer mal wieder eingeredet und ich habe auch alle möglichen Phasen schon durchgemacht. so, ich würde jetzt gerne für die Saison so und so viel wiegen oder wieder ein bisschen Gewicht verlieren. Und am Ende ist es mir dann aber auch wieder egal nach ein paar Wochen, weil ich merke, es pendelt sich sowieso ein. Und wenn ich mein Training verändere, dann verändert sich mein Gewicht automatisch.
Ja, genau.
Aber eben das passiert und ich muss es nicht unbedingt proaktiv steuern. Und ich glaube, das ist eine Denkweise und ein Ansatz und ein Umgang mit dem eigenen Körper, mit dem eigenen Gewicht, der einem sehr, sehr viel Stress nimmt, wenn man es schafft, da hinzukommen.
Absolut.
Man das so akzeptiert. So,
genau.
Okay, mein Körper weiß, was er tut, auch gewichtstechnisch.
Genau.
Und von der Körperkomposition her. Und ich versuche ihn dabei zu unterstützen und nicht im Weg zu stehen.
Genau. Das war ja auch bei Alice.
Sophia Thiel, die ist da, finde ich, ein super Beispiel. So, auch aus
auch,
der
ja, genau. Voll. Genau.
Du musst ja aber auch, glaube ich, also auch Sophia Thiel vielleicht als schönes, schönes Stichwort. Die war halt da und sie war auch da. Also sie war in beiden Extremen und vielleicht hat sie jetzt, ist sie irgendwie vielleicht in der Mitte angekommen und akzeptiert sich so mehr, wie sie halt war oder wie sie eigentlich sein sollte.
Genau.
Und sie ist jetzt so, wie sie wahrscheinlich immer sein wollte, ungefähr, also unterbewusst.
Ja, krass beeindruckend. Wir waren ja mit der im Gym. Alter, was die Gewichte rumgehievt hat.
Die ist schon stark. Aber auch die Weitspringerin, die hat da mal 110 Kilo Bulgarian Split Squats weggeflext.
Mit einem komplett kaputten Knie eigentlich, ne?
Nachdem sich ihr Knie komplett zerlegt hat. Ja.
Übrigens würde mich das auch interessieren, wie das passiert sein kann. Ich weiß nicht, ob du das sagen kannst. Wie kann man sich in der Beinpresse, glaube ich, das Knie so zerlegen?
Also das war, meines Wissens nach, war das in so einem Olympiastützpunkt, in so einer Beinpresse, wo man sowohl die Kraft messen kann. Und das kann man ja dann irgendwie einstellen. Das ist ja irgendwie so elektrisch gesteuert. Und das war falsch eingestellt.
War mir fast klar, das kann fast nicht, das muss was Maschinelles gewesen sein.
Genau, das war was Maschinelles auf jeden Fall.
Das haben
mich
auch Leute gefragt. Und ich war auch so, ich kann mir nicht vorstellen, weil wir haben ja eine Beinpresse im Gym. Und komischerweise haben viele Leute Angst vor dieser Maschine. Also die haben teilweise weniger Angst vor irgendwie freien Kniebeugen als vor dieser Beinpresse. Und da hat mich auch eine Kundin drauf angesprochen, weil sie halt dann Schiss hatte auf einmal von der Beinpresse, weil sie die Doku gesehen hat. Und da habe ich auch gemeint, eigentlich geht das nicht, dass du dir komplett dein Knie in der Beinpresse zerlegst. Aber okay,
guter Hinweis, hätten wir vielleicht irgendwie noch erklären sollen, dass es auf jeden Fall bei so einer Art, ich weiß gar nicht, was man da macht. Macht man dann irgendwie so eine Messung, um zu gucken, wie kräftig das Bein ist bei so einer Athletin, bei so einer Profiathletin. Und da ist es auf jeden Fall passiert. Das Ding war irgendwie falsch eingestellt und dann hat sie einfach das Knie zerlegt.
Ja, das kommt dann oftmals mit einer Kraft zurück und mit einer exzentrischen Kraft und sie muss dagegen arbeiten, wie auch immer.
Und
wenn das natürlich
falsch
eingestellt ist, dann das Gerät gewinnt natürlich immer.
Ja.
Das ist aber nasty. Das führt natürlich auch zu Vertrauensverlust in jeglicher Hinsicht. Also gegenüber Geräten sowieso, gegenüber den Coaches noch mehr und so weiter. Also das ist schon auch, dass die nochmal zurückgekommen ist, auch sehr
unglaublich. Und das ist auch noch ihr Sprungbein. Also damit springt die ab. Also das ist mir ein absolutes Rätsel, wie man nach so einer Geschichte, nach so einem krassen Unfall, ich meine, in dem Film sieht man ja dann auch so ein Video, wie sie einfach wieder das Laufen lernt. Wie sie so eine Schiene anhat und das erste Mal wieder so erste Schritte macht und dass die nach ein paar Jahren überhaupt wieder in die Nähe von Olympischen Spielen gekommen ist, das ist ja unfassbar.
Ja, die Macht der Selbstwirksamkeit. Und mal wieder zeigt es, wie antifragil Menschen halt sind. Und dementsprechend ist es auch so, es kann einen richtig, richtig aufregen, diese Angst und die gemacht wird und die Leute immer noch haben, eben vor Muskeln, vor schweren Gewichten und so weiter. Und mich würde interessieren, so in diesem ganzen Angst vor Muskeln, ich will nicht trainieren, weil ich will nicht so und so aussehen. Wie gehst du als Trainerin damit um, wenn das deine Trainees an dich adressieren? Gehst du damit überhaupt proaktiv um oder, also, weißt du, was passiert da in der Kommunikation?
Also das Schöne ist tatsächlich, dass so bei uns, also du meinst jetzt die Leute, die ins Gym kommen, ins Training oder?
Also Frauen, die kommen zu dir ins Training und eben äußern zum Beispiel, also der Klassiker ist ja, ja, aber mach nicht so schwer, weil ich will nicht so breit werden. Oder immer so dieses Ding so, ja, ich muss aber aufpassen, ich baue so schnell Muskeln auf und so weiter. Ja,
genau.
Und also alles Sprüche, die der Thilo noch viel öfter gehört hat als ich, aber die auch schon ich schon x-mal gehört habe. Und es ist nicht leicht, das dann wegzureden, weil das sind ja so Ängste und Glaubenssätze, die tief sitzen bei den Leuten, das kannst du nicht wegrationalisieren.
Absolut, ja. Also glücklicherweise ist es jetzt bei uns so, dass die Frauen, die zu uns kommen, eigentlich keine Angst haben vor Muskeln. Und ich das Gefühl habe, ich kann da auch, wenn das irgendwie mal so anklingt, das Thema, dass man da so einen guten Umweg gehen kann über, mach doch mal, man einfach irgendwie so mit relativ wenig Gewicht anfängt und ich immer das Gefühl habe, dass die, wenn die dann technisch besser werden und so Freude an dem Training entwickeln und Freude an der Übung entwickeln und dass sie dann plötzlich besser werden und dass das besser funktioniert, dass die dann von sich aus auch Bock haben, eine schwerere Kettlebell auf einmal zu nehmen, weil auf einmal funktioniert das ja mit diesem Kreuzheben ganz gut. Mhm. Und witzigerweise über diese Motivation und über dieses Besserwerden verschwindet dann oft diese Angst. So. Und die merken ja auch, dass sie kräftiger werden und das gefällt ihnen ja dann auch. Und ich glaube, an dem Punkt meistens ist es dann auf jeden Fall so, dass die Angst vor den Muskeln auf einmal nach hinten tritt. So, dass das ein bisschen weniger wird, weil der positive Effekt so viel stärker wird.
Ja, die Lebensqualität wird so viel mehr.
Genau. Und die, das, was das damit, Glücklichsein
genau,
auch.
Ja,
also es gibt ja nichts Schöneres als, also finde ich, als morgens so einen Tag mit so einer Stunde Krafttraining zu starten, in einer coolen Gruppe. Es ist ja, das macht ja mega Spaß. Ich bin so hart resilient, wenn ich aus so einem Training rauskomme. Und dann kann mich der Tag noch so hart abfacken. Das rutscht irgendwie dann alles so an mir so vorbei, irgendwie witzigerweise. Wenn ich jetzt nicht im Training war und es wird hart stressig und nervig, dann bin ich viel anfälliger.
Ja.
Also ich habe da sofort einen akuten Effekt. Und das haben natürlich andere Leute auch. Und dann merken sie, der Effekt ist so viel besser, also wird die Angst vor Muskeln vielleicht weniger. So.
Also das,
ich versuche da gar nicht so drauf einzugehen. Deine Rede
so seit Jahrzehnten gefühlt. Iron Meditation, also dieses mindful zu sein mit sich. Ich glaube, gerade im Krafttraining kann man das so gut machen wie bei wenigen anderen. Also gerade bei Meditation funktioniert es wahrscheinlich viel weniger bei sich zu sein als in der Iron Meditation, wo du halt nur mit dir und deinem Gewicht bist.
Total.
Also wenn du einfach wirklich schweres Gewicht im Nacken hast, don't do it unbedingt jetzt im Nacken, aber ihr wisst, was ich meine, dann ist es halt genau das, was dich in den Moment bringt und nicht irgendwie an deine Arbeit denken lässt. So, und deswegen,
da bist du in deinem Kosmos.
Voll.
Genau.
Ja, musst du im Hier und Jetzt sein. Und wenn du es nicht bist, dann trainierst du wahrscheinlich zu leicht.
Genau.
Beziehungsweise trainierst halt nicht. Also wenn du eben an keine Ahnung was denken kannst, während du deine Übung machst, naja, dann trainierst du halt nicht richtig.
Ja.
Das ist schon eine Sache. Aber das ist so, weil auch das ist schon meine Rede. So, du erklärst es ja den Leuten nicht, das war ja gerade deine Antwort, sondern du kommst über Spaß an der Sache und übers Erleben.
Genau.
Und so eben rücken dann diese komischen Ängste in den Hintergrund.
Genau, ich glaube, die müssen sich einfach selber eliminieren. Und ich habe das Gefühl, das passiert dann einfach.
Ja.
Ja.
Auch das ist,
das so ein Automatismus. Funktioniert
durch Selbstorganisation, wenn man die Sache halt macht. Und da braucht man dann eben eine gute Trainerin, die halt einfach Bock auf die Sache hat und Spaß an Training und Bewegen und Belastung vermittelt. Ja. Das ist immer so, das ist so ein Begriff, der kommt mir immer zu kurz in der Diskussion. Auch so mein Lieblingsrant. Eigentlich geht es nicht um Bewegungsmangel, sondern es geht um Belastungsmangel. Das, was uns fehlt und das, was uns krank macht, ist, dass wir uns nicht mehr belasten.
Ja, und dass man seinem Körper auch was zutraut. Also ich meine, bestes Beispiel ist ja auch aus der Doku Alice, die einfach metastasierten Krebs hat. Mhm. Ja, also die hatte Brustkrebs und hat Metastasen im Knochen. Gilt eigentlich als unheilbar. Und die hat bei dieser Studie teilgenommen. Da ging es darum, dass Frauen eben mit metastasiertem Brustkrebs 9 Monate ins Gym gehen und Krafttraining machen. Und sie hat gemeint, hätte sie das nicht gehabt, wüsste sie nicht, ob sie überhaupt noch am Leben wäre, weil ihr das so viel gegeben hat, auf psychischer Ebene, aber sie sagt auch auf körperlicher Ebene, also diese Stabilität, die sie in ihrem Körper aufgebaut hat. Und auch da hatten wir es wieder. Sie wollte nie irgendwie so in so eine Muckibude und wollte ein breites Kreuz kriegen und immer diese Kleidergröße 36, whatever, keine Ahnung, wollte keine dicken Oberschenkel haben. Und sie sagt, ey, das ist mir jetzt alles sowas von egal. Ich habe meinen Körper wieder stabil bekommen, trotz einer Krebserkrankung. Und dadurch ist mein Geist und meine mentale Situation auch einfach stark und stabil geworden. Das ist unglaublich. Und sie ist einfach stabil. Also die muss ja alle 2-3 Monate muss sie dann zu so einer Untersuchung. Und da entwickelt sich einfach nichts, was für sie halt super gut ist. Und sie sagt, hätte sie den Sport nicht gehabt, sie ist sich ziemlich sicher, das kann man natürlich nicht sagen, aber wäre das wahrscheinlich anders verlaufen.
Ja. Auch übrigens ein sehr krasser Moment. Mir sind da fast ein bisschen die Tränen gekommen.
Ja, ey, frag nicht, wie das im Interview war. Boah. Das ist, also ich habe mit ihr telefoniert, dieses Vorgespräch geführt, also zum Hintergrund, die Uni, also ich habe halt von diesem Projekt gehört oder habe halt recherchiert und habe das alles rausgefunden und dann wollte ich tatsächlich über diese, ich wollte noch so eine psychische Ebene mit einbauen und also was das auch mit dem Kopf macht. Und dann gab es eben diese Studie, was passiert also, wenn Frauen mit so metastasiertem Brustkrebs einfach ins Gym gehen. Und dann hatten die halt eine Interventionsgruppe und eine Kontrollgruppe, wie man das halt so macht. Also die einen haben halt, sollten so selbst koordiniert zu Hause irgendwas machen und die anderen sind halt ins Gym geschickt worden. Und dieses Ergebnis von dieser Studie war halt einfach krass. Also wirklich ein signifikanter Teil der Frauen hat gesagt, meine Lebensqualität hat sich um so vieles verbessert. Klar, das geht natürlich auch nicht bei allen Patienten und Patientinnen. Also du musst natürlich schon körperlich in der Lage sein, das zu machen. Aber das war total enorm. Also ich habe dann auch mit dem Professor drüber gesprochen. Er hat auch gemeint, ey, es ist eigentlich so oft der falsche Ansatz, Menschen, die krank sind, in Anführungszeichen, in ein Bett zu stecken.
Ja.
Und denen nichts mehr zuzutrauen. Das zum Thema Zutrauen.
Ja.
Und er meinte, da muss einfach auch ein Umdenken stattfinden, weil der Körper eigentlich die beste Apotheke ist.
So. Das ist so krass. Aber leider ist es selbst unter den Ärzten halt überhaupt nicht angekommen. Also gerade irgendwie Stichwort Rückenthemen haben wir auch gestern, oder ist es ja ein never-ending Story, da reden wir ja ständig drüber. Die Leute werden da auch eher irgendwie in die Ruhe gebracht und Entspannung und ein bisschen, höchstens vielleicht ein bisschen Yoga, wo wir immer denken so. Oh,
Menschen werden fragil gemacht, ja, leider.
Ja.
Aber das ist ja krass, weil ich habe ja das Gefühl, ihr wollt schon auch, dass die Leute so Hilfe zur Selbsthilfe vermittelt ihr ja quasi. Also dass die Menschen ja natürlich auch ihren Körper kennenlernen und auch Zeichen deuten können. Und das finde ich halt auch so mega wichtig. Also ich habe jetzt auch keinen Bock, den Leuten dann irgendwie so ein Gewicht in die Hand zu drücken und du machst das jetzt damit. Sondern ich finde es halt auch voll wichtig, dass die selber checken, die Übung, da habe ich doch immer das Gewicht. Und dann sage ich natürlich schon, okay, also du hattest jetzt letzte Woche die Kettlebell, versuch's doch einfach mal mit der. Ich glaube, es könnte jetzt so langsam an der Zeit sein, so. Wie auch immer. Ich finde es total wichtig, dass man so Dinge über sich selber lernt und erfährt und erspürt und man dann schon weiß, oh, das war jetzt vielleicht ein bisschen zu viel, da komme ich jetzt irgendwie so in so eine komische Ausweichbewegung oder so, oder, das fühlt sich jetzt gerade richtig gut an, das fühlt sich nach einer Belastung an, die zwar irgendwie wehtut, aber auf eine gute Art und Weise. Also es ist ja auch so lustig, wenn Leute so.
Realistisches Körpergefühl.
Ja. Genau.
Voll.
Genau.
Weil, eben. Manchmal tut's halt weh, wenn man sich anstrengt im Training.
Genau.
Also der Muskel fängt halt an zu brennen und so weiter.
Genau.
Und viele Leute können das ja gar nicht einschätzen. Die nehmen das als Schmerz wahr.
Genau.
Und sind dann so, oh mein Gott, Alarm, ich muss aufhören.
Genau.
Und das sind so wichtige Learnings, dass man eben checkt, ja, was Belastung mit einem macht.
Und was ist ein guter Schmerz und was ist ein nicht so guter Schmerz?
Genau. Absolut. Und dann auch langfristig, also alles, worüber wir schon gesprochen haben, dass du halt einfach merkst, hey, du funktionierst einfach besser in deinem Leben. Dinge fallen dir leichter. Ich hatte so einen Moment mit einer Kundin, das sind manchmal so ganz banale Sachen, die muss immer irgendwie am Feierabend so eine Tür absperren und dann muss sie immer auf so ein Ding draufklettern und muss oben irgendwo so den Schlüssel umdrehen. Und die hatte so ein paar Hüftthemen und so weiter und die kam irgendwann zu mir und war so, hey, gestern ist mir aufgefallen, wie krass gut einfach alles wieder funktioniert, weil sie da halt einfach so hochgekraxelt ist, halt abgesperrt.
Ach, geil.
Und ein paar Monate davor war das halt immer ein Act für sie und es hat wehgetan und sie hatte irgendwie Schiss nur vor dieser Bewegung, die sie jeden Abend machen musste. Also lauter solche Kleinigkeiten. Mhm. Oder dass du halt deine Freunde bei der Wanderung halt locker abhängst, weil du halt einfach stärker bist und halt auch merkst, solche Dinge funktionieren einfach besser. Das sind ja auch dann so, das sind Momente, die verändern was bei Menschen.
Ja, das sind die besten Momente. Das ist dann gar nicht so wichtig, dass du siehst, dass dein Gewicht gleich geblieben ist, obwohl du irgendwie 8 Wochen trainiert hast. Sondern, also das verstärkt es natürlich noch, weil du schwarz auf weiß hast. Aber die meisten Leute spüren es, wenn sie in ihre alte Hose reingehen. Wenn sie merken, oh ja, geil, meine alte Hose passt mir wieder. Oder mein Hochzeitsanzug. Das sind ja dann letztlich die Äquivalente zum, ich messe jetzt irgendwas. Oder du kannst.
Ärmel wird langsam eng.
Richtig.
Ja, ja, genau.
Voll.
Das sind, ja, oder das dass halt so Alltagsbewegungen Momente auch irgendwie besser funktionieren. Absolut. Oder schmerzfreier funktionieren plötzlich, die Beweglichkeit auch besser wird irgendwie. Ja. Das ist cool.
Ja, ich find's immer wieder abgefahren, dass Leute Angst vor eben schweren Gewichten und vor Muskeln haben, weil eigentlich sollten Leute verdammt viel Angst vor dem Gegenteil haben. Also schwach sein und keine Muskeln haben. Davor sollten Leute wirklich Angst haben. Weil das ist
absolut.
Das ist scary, wenn du alt wirst und schwach bist. Voll. Und keine Muskeln hast. Das ist gruselig.
Ja, Sarkopenie,
vielleicht sollten,
ne?
Sollten wir da mal ein bisschen Angst schüren einfach. Vielleicht sollten wir ein paar Sarkopenie ist ein Motherfucker.
Absolut, wir haben letztens im Gym drüber gesprochen, wenn wir eine Kundin haben, die irgendwie gesagt hat, sie hat 10 Jahre lang Angst davor gehabt, zu viele Muskeln zu haben. Jetzt ist sie in einem Alter, wo sie davor Angst hat, halt quasi zu wenig Muskeln zu haben. Mhm. Jetzt hat sie auch gelernt, auch natürlich durch dieses ganzen Longevity-Themen, die so auch natürlich rumgeistern, auch in unserer Bubble und gerade in dieser Schönheitsbubble, da scheint es jetzt auch in der Generation, die eigentlich eher dünn sein wollte, eher angekommen zu sein, dass es vielleicht nicht so gut ist, dünn zu sein. Also die spüren es jetzt, die sind in einem Alter eben, wo man halt eher davon profitiert, ein bisschen mehr Muskeln zu haben. So, now it's maybe too late. Es ist nie zu spät, aber es wäre besser gewesen, du hättest es vielleicht früher schon begriffen.
Apropos Muskeln haben. An der Stelle würde ich noch mal ganz kurz den zweiten Sponsor von diesem Podcast erwähnen, ESN. Muskeln haben, was braucht man dafür? Kreatin und Eiweiß auf jeden Fall.
Protonen, safe.
Protonen. Und die bekommt ihr natürlich bei ESN, dem Supplement-Hersteller eures Vertrauens. Und mit dem Code MTMT bekommt ihr immer den maximalen Rabatt. Also egal, was für eine Rabattaktion gerade läuft, wenn ihr MTMT eingebt, kriegt ihr den maximalen Rabatt. Und ihr könnt natürlich auch den Link in der Beschreibung klicken. Das fänden wir sehr gut, wenn ihr das Ganze mit Code MTMT macht.
By the way, Kattel, benutzt du Eiweißpräparate?
Mhm.
Ja. Was nimmst du?
Nimmst du auch Kreatin?
Nee, aber du hast mich jetzt gerade schon voll gewonnen. Ich bin schon dabei.
Ich wünschte, wir hätten jetzt so irgendwie so einen Tester oder sowas, dass wir dir mitgeben könnten. Aber eigentlich geht es gar nicht, dass du kein Kreatin nimmst.
Okay, gut.
Du musst es echt mal
schon überzeugt.
Du musst es mal ausprobieren. Ohne Witz. Okay, ich glaube, cool, dass du, mein klar, es gibt 10% Non-Responder, aber 10%. Ich glaube, du könntest da echt noch mal eine Schippe drauflegen. Wer weiß.
Ja, gut.
Wirklich. Mach's mal.
Ja.
Also wir probier sind ich. Ja,
okay, schon überzeugt.
Kreatin.
Hast du gut gemacht, dein Aufruf.
Danke, auch ganz unauffällig hier reingeslidet.
Ja, richtig gut.
Kreatin for life, also bei uns, ich glaube, ich bin mittlerweile, also davor on and off, also ich habe, glaube ich, angefangen mit Kreatin, da war ich wahrscheinlich 16, 17. Aber damals war es immer so, dass man noch krass geloadet hat, also ganz viel Kreatin und dann irgendwie so eine Erhaltungsphase. Mittlerweile sagt man ja, man nimmt einfach 5 Gramm durch und passt schon. Aber mir wurde echt auch mal eingeredet, als ich dann eine OP hatte und dann wurden die Nierenwerte gemessen, so dann wird Kreatinin gemessen und über Kreatinin.
Da kamen wieder die Ärzte rein, oder?
Ja, das ist krass. Ohne Witz, diese Fragilmacher. Dann kam der Anästhesist und hat so gesagt, ja, aber ihre GFA, die glomuläre Filtrationsrate, basierend auf dem Kreatinin, der erhöht war, weil ich halt einfach Kreatin nehme, der wäre so, dass es bedenklich wäre. Das heißt, die Filterfunktion meiner Niere wäre eventuell beeinträchtigt. Der wusste natürlich nicht, dass ich Kreatin, habe ich ihm schon gesagt, aber er hat nicht so weit gedacht, dass er dann meinte, oder der müsste sich eigentlich nochmal einen anderen Wert anschauen und wenn der normal ist, dann wüsste er eigentlich, dass es kein Problem ist.
Okay,
aber der dachte halt, ich hätte irgendwie ein Nierenthema.
Ich dachte, Eiweiß zerstört die Nieren. Kreatin auch, oder was? Verdammt.
Okay, oh je.
Okay, also lass dich nicht einreden. Kreatin kann man durchnehmen, ist kein Problem. Ist
sollte
kein Stress,
man.
Sollte also, man durchnehmen, genau.
Ich sag's ja immer wieder, ich finde das, das Gerede um Kreatin fast schon albern, weil ich empfehle es jedem einzelnen Menschen, einfach immer Kreatin zu nehmen. So, ich zwinge meine ganze Familie dazu, Kreatin zu nehmen, egal ob sie jetzt viel trainieren oder nicht. Und der Kreuzzug geht auf jeden Fall weiter. Also Kreatin für alle. Wir sollten Kreatin einfach ins Leitungswasser holen.
Ja,
<sehr gut.
lacht> ja, nice.
Das wäre mal eine interessante Studie.
Oh, fuck. So.
Wie viel stärker wird die Bevölkerung dann so im Durchschnitt?
Ja, ja, genau. Denen aber auch nicht sagen, was passiert. Nein, einfach nur so zuschauen.
Auf einmal so ein Jahr später läufst du über die Straßen, alle Leute ultra buff, krass muskulös auf einmal.
Und alle super sharp auch. Die können ja auch besser denken.
Eben, die kognitiven Benefits, die werden ja gerade erst erforscht. Das geht ja erst so los. Aber da gibt es schon auch vielversprechenden Research in die Richtung. Also eben, das ist ja nicht nur für Muskeln. Wir brauchen ja Energie in vielen Zellen, nicht nur in unseren Muskelzellen. Aber egal, Kreatin machen wir eine eigene Folge vielleicht mal drüber. Aber
krass
das ist wirklich so, das triggert mich. So, weil auch davor haben die Leute Angst.
Ja. Ja.
Wahrscheinlich, weil es ein weißes Pulver ist. Genauso wie Leute Angst haben vor Eiweißpulver teilweise. So, oh nee, ja, das ist ja so ein Pulver. So, auf der anderen Seite, keine Ahnung, ballern sie sich bei McDonald's ihr Menü rein oder so. Aber nee, Eiweißpulver, das kann ja nicht gesund sein, weil es ein Pulver ist.
Ja,
genau. Also ganz komische, viele Glaubenssätze, die alle in dem gleichen Topf stecken von, nee, Eiweiß ist ungesund und Eiweißpulver erst recht und Muskeln will ich auch nicht haben und schwere Gewichte machen bestimmt Rückenschmerzen und so. Was alles 100% um 180 Grad gedreht gehört eigentlich.
Ja. Ja, okay, absolut. Und gerantet. Dann
ich bin jetzt mal wieder ruhig. Ich rede mich sonst in Rage.
Genau, und da braucht man halt irgendwie den richtigen Kanal, dass es an den Leuten nicht einfach so vorbeischallert, sondern genau, das, wie gesagt, das war mir halt bei dem Film auch so wichtig, dass man da irgendwie eine sympathische Variante findet und nicht so den erhobenen Zeigefinger. Und das ist, also vor allem dank dir und Leo ist es, glaube ich, echt ganz, ganz gut geglückt. Da war man einfach direkt so schön gleich drin, ohne dass es einen so abgeschreckt hat.
Ja, ja, klar. Wenn man natürlich auch mal so Leistungssportler sieht mit den ganzen Gebrechen, die so haben, dann liegt natürlich der Verdacht nahe, dass Sport einen kaputt macht. Ne? Aber dass das natürlich nicht der Sport ist, von dem wir jetzt reden, sondern der Sport, das wird da nicht mit rein gerechnet in diese Gleichung. Ja. Das ist eigentlich schade. Weil klar wissen wir, dass Leistungssport nicht gesund ist. Dass man da über seine Grenzen rausgeht, bisweilen, vielleicht nicht immer, aber oft. Und dass das natürlich mit mehr als nur ein bisschen Schmerz einhergehen kann. In ihrem speziellen Fall da jetzt natürlich noch dramatisch mit so einer krassen Verletzung. Ich meine, das passiert eher selten.
Ja, voll.
Ich fand auch den Teil, also es war ja auch relativ kurz nur angeschnitten, die Forschung in die Richtung, also mit den Myokinen und so weiter. Was ich immer super interessant finde, ist so, wie wenig wir halt wissen. Weil das ist ja auch so, gefühlt steckt dieser Research noch so ein bisschen in den Kinderschuhen.
Total, ja.
Da werden dann halt so abstrakte Dinge gesagt, wie ja, und der Muskel kommuniziert mit diesen Organen und so weiter. Und du sitzt dann so da und bist so, ja, okay, und was heißt das jetzt? So ungefähr. Aber das ist auch einfach crazy, wie viel Potenzial dieses ganze Feld noch hat. Also einfach, dass wir es auch besser verstehen. So, was genau machen denn Muskeln? Und ich fand ultra, ultra wichtig, dass relativ am Anfang von der Doku, der Fitnessprofessor war es, glaube ich, auch gesagt hat, dass die Muskulatur unser größtes Organ ist.
Ja.
So, und wie wichtig dieses Organ ist. Also, dass man nicht nur so Muskeln sind kein Accessoire, weißt du? So,
genau.
Können sie sein, aber das ist halt einfach so funktionell ein ultra wichtiges Organ in unserem Körper. Und es ist das Organ, dass wir aufbauen können. So, weißt, wir können dafür sorgen, dass wir mehr davon haben durch die Sachen, die wir machen und die Sachen, die wir essen und so weiter. Und das ist schon eigentlich ziemlich cool. Das ist eine krasse Superpower, die wir haben.
Ja, und auch alleine diese Vorstellung, okay, das ist das größte Organ. Also kann man sich ja auch vorstellen, dass dieses größte Organ wirklich sehr viel Einfluss auf den restlichen Körper hat und wahrscheinlich alleine aufgrund der Masse sehr viel mitzureden hat, so bei allen Prozessen, die so ablaufen, weil es einfach in der Mehrheit den anderen gegenüber. Also, Ist auch so ein einfaches Ding irgendwie und dann hört man das so und irgendwann macht es dann so klack und man denkt sich, wow, ja, stimmt. Mhm.
Voll.
Ich kann das, wie du sagst, das ist tatsächlich ja was, was man beeinflussen kann. Man kann damit ja spielen und man kann das einfach einsetzen. Ja, so. Voll. Also sie haben ja auch ständig irgendwie von körpereigener Apotheke und Wunderpille und so gesprochen. Und ja, stimmt voll.
Ich fand es auch echt so, was die Leo, dass die sich verändert hat und dass sie halt eine physische Transformation durchlaufen hat, das ist das eine. Aber dass sie halt einfach, und das kam ja direkt ganz schnell und unmittelbar eben, dass ihr, davor hat sie, glaube ich, so ein bisschen Themen gehabt, auch irgendwie unzufrieden gewesen mit bestimmten Dingen, die passiert sind um sie rum, dass sie einfach wirklich so besser ging. Das geht wieder so in Richtung Iron Meditation. Aber einfach der Hormoncocktail, der da durch deinen Körper fließt im Anschluss an so ein Training, das Glück, was damit einhergeht. Wenn du vielleicht mal ein gewisses Level, sag ich jetzt mal, erreicht hast oder das Ganze halt gut gesteuert wird. Das ist ja auch, ne, also ich glaube, das ist oft das Problem, dass die Leute, wenn die anfangen, sich gleich überfordern, zu viel wollen, an früher denken oder meinen, sie müssen bestimmte Dinge erreichen. Das ist halt leider nicht so einfach, das zu regulieren und dann vielleicht doch, wenn man so ein bisschen in sich reinhorcht. Aber das zu spüren, dass es einem dann besser geht, unmittelbar, das ist so stark. Also es ist fast schon für mich fast noch stärker als dieses ganze Transformationsgelaber.
Ja, und vor allem dann auch gerade bei Frauen. Ich meine, das ist einfach, ich komme jetzt wieder auf mein Lieblingsthema Zyklus zurück, aber es ist ja eigentlich krass, was man da so hormonell jeden Monat so durchläuft. Und du kannst tatsächlich auch mit Sport, kannst du halt auch so gegensteuern. Mhm. Also du kommst halt einfach so Ende der zweiten Zyklushälfte kommst du halt an den Punkt, wo, wenn du halt nicht schwanger bist, dann stürzen deine Hormone komplett ab, dann hast du kein Östrogen, kein Progesteron mehr. Und du kommst echt einfach gerne in so eine PMS-Phase rein oder viele kommen da rein. Und du kannst einfach durch Sport, kannst du da einfach super gut gegensteuern. Du kannst es so abpuffern.
Also das Stimmungstief kannst genau. du dadurch abpuffern.
Genau, du kannst, ja. Wenn du da genau weißt, wie, was, wo. Und da spielt dann Ernährung auch eine wichtige Rolle. Also, keine Ahnung, so in der zweiten Zyklushälfte vor allem, da achte ich auch extrem drauf, habe ich früher auch gerne gemacht, so nüchtern ins Training gehen, weil sagt einem ja jeder, ja, also wenn du abnehmen willst, dann musst du nüchtern trainieren. Für eine Frau eine absolute Vollkatastrophe, weil das Cortisol in die Höhe treibt und dann man eigentlich eher lieber so Fett einlagert und Muskeln abbaut. So, also vor allem in der zweiten Zyklushälfte, krass, ja. Crazy Sachen, was da so passieren. Frühstücken und Sport machen in der zweiten Zyklushälfte so. Und da kannst du so viel mit deiner Psyche dann noch mal drehen, weil das ist nämlich echt eine richtige Scheißsituation. Also auch je älter man dann wird, desto crazier wird diese Hormonachterbahn, weil der Körper noch mal so richtig alles so mobilisieren will. Und dann werden noch mal so extra viele Hormone losgeschickt. Und dann wird das alles ganz wild. Und das ist einfach eine krasse Sache. Habe ich mit der Leo auch ganz viel drüber gesprochen. Wenn du das alles so weißt, kannst du da echt so richtig gut, schön dagegen steuern. Oder erste Zyklushälfte können die Muskeln einfach richtig gut zulegen. Also rund um Eisprung haben ja Frauen sogar auch irgendwie einen gewissen Testosteronspiegel. Ja. Das kann man so richtig geil einsetzen dann auch.
Also die Message, also wir haben ja auch ein paar Leistungssportler, mit denen wir da arbeiten, Skispringer unter anderem, die ist mittlerweile echt auch im Leistungssport angekommen. Das ist cool. Und also wenn du mit Frauen zu tun hast als Coach, dann solltest du dir das schon so ein bisschen vor Augen halten. Also du musst jetzt, glaube ich, nicht irgendwie genau den Zyklus deiner Kunde oder deines Athleten wissen, aber es wird helfen, um Sachen zu verstehen. Aber
einfach so. Ja. Also ich hab so eine Kandidatin, die eben, wenn sie so, da merkst du schon, okay, die Stimmung ist irgendwie unten und sie kommt rein und sie sagt, dass sie heute keinen Bock hat und so. Und immer wenn sie in der Mut zum Training kommt, weiß ich, heute muss ich die extra hart belasten. Weil die Schwankungen, also wenn sie dann quasi gerade eine Schwankung nach unten hat, die Schwankung nach oben durchs Training ist dann halt extrem.
Ja,
also
genau.
Das sind immer die besten Trainingssessions. So, das dauert dann 10 Minuten, so, dann ist sie drin. Und es sind immer die Trainingssessions, wo ich das krasseste Feedback bekomme. Das sind immer die Sessions, wo ich danach nochmal eine WhatsApp-Nachricht kriege, so, hey, heute war das Training ultra geil, ich fühle mich gerade super gut und so weiter. Und das ist immer, also das meine ich so mit, du hast ein tiefes Tief, so, aber das High, das du dann vom Training bekommst, wenn du deinen Schweinehund dann überwindest, ist halt auch extra hoch.
Genau.
Das ist so meine Erfahrung jetzt mit dieser einen Kundin, aber das ist natürlich auch sehr individuell. Mhm. So, und natürlich geht es auch darum, ja, erzählen dir deine Kundinnen solche Dinge überhaupt oder stehst du dann völlig lost als Coach vor der und bist so, okay, warum ist die heute so schlecht drauf?
Ja, ja, es ist, also ich meine, wenn man sich so vorstellt, was da so passiert im Körper, das ist wirklich kein Wunder, dass man da schlecht drauf ist. Also das ist echt absurd, aber eben zum Thema mentale Stabilität und dass es einem besser geht, das ist, da ist Sport einfach so der geilste Mechanismus, oder gerade Krafttraining auch so der geilste Mechanismus, um da diese Hormonsache so ein bisschen abzupuffern. Das ist echt richtig, richtig cool.
Hast du da noch mehr so allgemeine Guidelines, außer halt trainier, so ungefähr? Also in gibt's Bezug so Trends, auf, jetzt in Bezug auf Zyklus basiert, so wann was vielleicht machen, wann was weniger machen, so ein paar Tipps hast du ja schon gegeben.
Also ich glaube, das muss jeder so ein bisschen für sich rausfinden, was funktioniert. Also ich kann immer Krafttraining machen, das ist total geil, vorausgesetzt, ich habe gegessen. Also dieses nüchtern Intervallfasten und diesen ganzen, no way, das geht einfach nicht, das funktioniert nicht. Da komme ich dann später irgendwie über Blutzucker, was auch immer, komme ich da in so eine Heißhungerattacke dann irgendwann rein. Also da, das funktioniert bei mir überhaupt nicht. Und ich glaube, gerade in der zweiten Zyklushälfte ist es für Frauen ultra wichtig, dass sie einfach frühstücken, wenn sie Bock haben, sich zu bewegen und Sport zu machen.
Was frühstücken? Also präzisierst du das oder bist du auch erstmal so, hey, frühstück einfach
also,
mal was?
Genau, also ja. Auch zum Boxtraining, ich erzähle es den Mädels die ganze Zeit, hey, ess doch mal was. Die kommen, das ist halt gut, das ist um 8 Uhr morgens. Manche sagen, ich habe um die Uhrzeit noch keinen Hunger. Ja, dann bitte iss halt früher zu Abend, dann schaffst du das auch in der Früh was zu essen. Ich konnte das früher auch nicht, aber das kann man sich auch innerhalb von einer Woche antrainieren. Das ist überhaupt kein Stress. Und ich kann jetzt um 5 aufstehen und habe Hunger in der Früh. Also das funktioniert schon. Und also erstmal sage ich denen wirklich, bitte esst einfach irgendwas. So. Egal was, Hauptsache es ist irgendwas drin so im System. Und Hauptsache dieses Stresshormon knallt nicht sofort so krass rein. Und auch erstmal was essen und dann einen Kaffee trinken. Oder vielleicht was essen, Sport machen und dann irgendwann erst Kaffee trinken. Weil dieses Koffein und das Cortisol zusammen ja dann auch wieder einen einfach so in die Höhe katapultiert und dann danach krasser Abfall. Genau. Aber also ich würde.
Hey, shit. Ja. Ist das bei Männern auch so?
Also ich bin Team.
Weiß ich gar nicht so.
Kein Frühstück, kein Mittagessen und 5 Kaffee.
Ja. Nee, das ist also auf jeden Fall das, was ich damals, ich habe ja damals mal so einen Selbstversuch gemacht und das habe ich krass mitgenommen von meiner Trainerin damals. Versorgen. Auch beim Fahrradfahren. Einfach die ganze Zeit Maltodextrin in die Trinkflasche rein und sich einfach die ganze Zeit versorgen. Weil der Körper einfach. Der weibliche Körper in der zweiten Zyklushälfte erstmal das Gefühl hat, okay, ich könnte schwanger sein. Das heißt, der versucht einfach Stress zu vermeiden. Und beziehungsweise man kann ihm den Stress nehmen, indem man ihn halt einfach versorgt während des Trainings oder während des Sports. Und
also erstmal Sicherheit.
Hey, alles darüber. Ist cool, genau. Du kannst Sicherheit vermitteln, indem du ihn einfach gut versorgst. Dann ist der erstmal so ein bisschen entspannter. Und das war für mich so ein krasser Gamechanger irgendwie. So in der ersten Zyklushälfte kann ich super viel, da nimmt mir der Körper nicht so viel übel irgendwie. Da geht eigentlich alles ganz gut. Also da geht auch nüchtern Training. Aber ich würde es trotzdem einfach gar nicht mehr so richtig so machen. Genau. Weil ich glaube auch nicht, dass man da abnimmt. Also ich habe angefangen, ordentlich zu frühstücken und ich habe dadurch kein Kilo zugenommen.
Auch das ist, glaube ich, ein Problem und das Training und Sport und so weiter, das sollte man ja immer als sehr langfristigen Prozess betrachten und nicht nur über einen Zyklus. So.
Ja.
Das ist, glaube ich, auch oft das Problem, dass man sich dann so von Woche zu Woche hangelt und sagt, oh, ich muss aber die Woche muss ich so machen und nächste Woche muss ich so machen. Aber es geht ja eher darum, okay, was machst du über ein halbes Jahr verteilt? Und natürlich gibt es dann Phasen, über die lange Phase gibt es natürlich nochmal kleinere Zyklen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und da muss, glaube ich, dann jede so ein bisschen das rausfinden, was für sie funktioniert, weil da gibt es ja eben auch krasse Unterschiede einfach. Also so.
Total.
Was meine Erfahrung zeigt, was für die eine super funktioniert, funktioniert für die andere dann gar nicht. Und da habt ihr schon ein bisschen mehr Arbeit, das rauszufinden, ihr Ladies, als wir Jungs. Bei uns ist das halt immer so halbwegs gleich. Und wir haben nicht diese krassen Schwankungen, mit denen wir da irgendwie, die wir managen müssen.
Ihr habt halt so einen Tageszyklus einfach. Ja. Ist ein bisschen praktischer. Läuft halt jeder Tag so mal ein Muster ab vielleicht.
Genau. Ja, aber total wichtige Message, gerade eben die, dass Frauen da mehr Einfluss haben können, wenn man eben sich selber besser versteht.
Mhm, genau.
Du hast halt wieder den riesen Vorteil, dass du in das Thema reingetaucht bist, voll rein und also riesen Vorteil. Ich meine, das könnte jede andere Frau auch machen, aber es ist vielleicht dann doch nicht so wichtig für die meisten. Und man ja will halt irgendwie halt dann vielleicht doch nur leichter sein und macht dann halt immer wieder die gleichen Fehler.
Ja. Ja, und Frauen haben einfach irgendwie immer noch keinen Bock, über ihren Zyklus zu reden. Mhm. Also das ist ja auch, wenn so Frauen untereinander sind, das ist ja eigentlich nie so ein richtiges Thema. Man findet es total nervig, man findet es total lästig, ist immer so latent genervt davon und hat auch überhaupt keinen Bock, drüber zu sprechen. Mhm. Und es ist mir echt erst, das war so lustig damals, also ich wollte diesen Film zum zyklusbasierten Training machen, zusammen mit meiner mittlerweile Freundin Lea Feder. Mhm. Die war Profi-Radsportlerin und hat ihren Zyklus verloren und hat nicht verstanden, warum und wieso und weshalb und ist der Sache dann irgendwie so ein bisschen auch so durch so Selbstversuch auf den Grund gegangen. Und mit der habe ich zusammen diesen Film gemacht und wir haben eine Probandin gesucht und haben gesucht und gesucht und gesucht, ob nicht jemand mit uns irgendwie so mal so ein zyklusbasiertes Training irgendwie machen will und man guckt, was sich da so entwickelt. Wir haben einfach niemanden gefunden 2 Monate lang. Und dann habe ich irgendwann gesagt, Lea, weißt du was, dann mache ich es einfach. Mhm. Weil anscheinend hat keine Frau auf dieser Welt Bock, über ihre Periode zu sprechen oder über ihre Zyklusphasen. Und ich habe keine großen Beschwerden. Also ich merke schon auch, dass bevor ich meine Tage kriege, rauscht mir die Psyche so ab. Aber ich weiß mittlerweile, hey, ich bin nicht irgendwie bekloppt oder so oder bilde mir irgendwas ein, sondern das ist ja ganz klar, dass wenn die ganzen Hormone dir flöten gehen, dann bist du halt da und ich weiß jetzt inzwischen, wie ich dagegen steuern kann und dann funktioniert das auch alles gut, aber da ist mir das echt auch so klar geworden, oh Gott, es spricht einfach kein Mensch, keine Frau spricht da irgendwie drüber und Lea und ich haben dann diesen Film zusammen gemacht und sie mit ihrer Geschichte und ihrer Erfahrung und das war krass, wir haben so krass viel Feedback darauf bekommen. Dann haben wir auch noch ein Buch geschrieben darüber. Oder beziehungsweise Lea hat ein Buch geschrieben. Ich habe versucht, so ein bisschen so mitzuformulieren. Und da gibt es so einen krassen Bedarf. Also das ist einfach ultra, ultra wichtig, dass irgendwie, wenn man relativ engagiert Sport macht als Frau, dann sollte man sich einfach so über so ein paar Mechanismen, die so ablaufen, sollte man sich vielleicht im Klaren sein. Ich hatte davor auch keine Ahnung, was jetzt die Follikel- und die Lutealphase ist. Das ist total abgefahren. Man macht das, man hat das eigentlich schon seit Jahrzehnten. Und man weiß, okay, da gibt's irgendwann einen Eisprung und irgendwann das und das. Aber ich habe mir nie so richtig Gedanken darüber gemacht. Man will es einfach die ganze Zeit so weghaben. Und man kann es ja aber voll einsetzen. Das ist ja das Geile. So rund um den Eisprung sind Frauen einfach so richtig kompetitiv und haben so Bock. Und da weiß ich schon so, ah, geil. Ist jetzt nicht so, dass ich jetzt Fahrradtouren nach meinem Eisprung plane oder so. Aber manchmal gucke ich dann so hin und denke mir, boah, geil, da bin ich in einer richtig guten Zyklusphase. Da weiß ich, ich bin mental, habe ich Bock. Also ich glaube nicht, dass der Körper leistungsfähiger ist. Aber der Kopf ist einfach stärker. Mhm. Du bist anders aufgestellt und hast halt mehr Bock.
Muss nicht gegen deine eigene Psyche
kämpfen. Genau, genau. Und das ist alles super, super wichtig. Und das kann einen dann halt auch, oder was du jetzt erzählt hast von deiner Kundin, das ist ja mega geil. Wenn man dann in so einer schwachen Phase es schafft, dass einen jemand da anschiebt, dann kannst du voll gegensteuern. Das ist mega geil.
Ich finde es wichtig, das hast du gerade so im Nebensatz gesagt, dass du jetzt nicht deine Fahrradtouren um deinen Zyklus rumplanst, weil auch das ist wieder so ein Thema, mit dem, glaube ich, auch so ein bisschen Schindluder betrieben wird, zyklusbasiertes Training. Und weil es soll ja nicht dazu führen, dass man anfängt, sich gewisse Dinge auf einmal zu verbieten, weil ich gerade in der Phase von meinem Zyklus bin und so weiter. Es geht ja eher darum, dass du das alles halt vielleicht ein bisschen besser managen kannst und vielleicht deinen Lifestyle so ein bisschen anpasst hier und da. Wie du zum Beispiel gesagt hast, hey, dann ess halt mal ein gescheites Frühstück in der Phase. Aber limitiere dich nicht dadurch oder lass dich davon nicht limitieren. Da hatte ich auch ein Gespräch mit einer ehemaligen Praktikantin, die war davon so ein bisschen genervt, weil die habe ich mal gefragt nach ihrer Meinung dazu. Und die meinte so, dass auch so in der Fitnesswelt das jetzt oft so ein bisschen als Gimmick verwendet wird und so von wegen, ja, aber dann musst du in der Woche dein Training umstellen und genau so und so machen. Und sie meinte so, dass es völliger Quatsch ist und dass sie halt ihr Training einfach durchzieht und dann halt so kleine Anpassungen trifft.
Ja, genau.
Aber nicht ihr Training diktieren lässt davon.
Nee,
weil das voll nicht. Kann man ja auch übertreiben.
Ja, die Ableitungen, die getroffen werden, sind dann wieder absurd.
Es ist, glaube ich, total wichtig, das zu wissen und das einfach zu verstehen, was im Körper abläuft Und dann kannst du, dann weißt du halt genau, was der zu welcher Zeit braucht. So. Und das finde ich eigentlich das Positive daran, dass ich so genau weiß, zu der Zeit geht das gut, zu der Zeit geht das gut. Und in der Zeit muss ich aber auf jeden Fall ganz noch mal vermehrt drauf achten, dass da noch mal mehr Kohlenhydrate in mich reinkommen. So. Und ich finde es einfach immer total hilfreich, wenn man mehr weiß über den Körper, weil dann hasst man ihn auch nicht so. Weil früher auch manchmal, ich bin dann halb ohnmächtig geworden im Training und dachte mir dann, oh Gott, was ist denn jetzt schon wieder los? Oh, ist das nervig. Oh Gott, warum funktionierst du nicht? Und jetzt habe ich halt ein anderes Verständnis dafür und weiß, wenn das halt so und so ist, dann weiß ich, ah ja, das liegt jetzt wahrscheinlich daran. Ah ja, da muss ich jetzt das und das machen.
Mhm. Und es ist nicht, weil dein Körper dich hasst, sondern weil dein Körper sein Bestes gibt.
Genau, um der gibt eh immer sein Bestes. Ja. Genau, und dann muss man ihm halt so ein bisschen entgegenkommen, weil man weiß, ah, gerade läuft ja das und das und das ab. Und dann kann man ihn ja, also weil man kann ihn unterstützen, weil er gibt einem ja so viel zurück.
Dass Kohlenhydrate in 2024 immer noch als böse wahrgenommen werden, sollte eigentlich auch schon sowas von fucking tausendmal widerlegt worden
sein. Ja, aber nur abends sind sie böse, oder?
Ja, stimmt, richtig.
Oder morgens auch.
Nee, ich glaube, also sie können auch teilweise schon als komplett böse wahrgenommen werden.
Oh Mann, so langweilig.
Ich mag die sehr gerne.
Ein Leben ohne Kohlenhydrate, weil es so langweilig
ist. So langweilig.
Ja, da bin ich dabei auf jeden Fall.
Bin der dann dazu.
Ja, geil. Danke, dass du da warst. Danke für das Gespräch.
Danke für die Einladung, hat mich sehr gefreut.
Danke, dass du den Thilo berühmt gemacht hast.
Ja, sehr gerne.
Danke, dass ich jetzt auf der Straße in der Apotheke beim Fahrradhändler meines Vertrauens auf das Fame-Podest gehoben werde.
Du bist doch dieser Fernsehtrainer.
genau. Irgendwann bist du, genau. Also ja.
Es ist,
wenn Herr Frohböse irgendwann in Rente geht, dann wirst du wahrscheinlich angerufen.
Oh man, ja, ich glaube,
der Fitnessprofessor 2.0.
das wäre geil.
Das würde passen.
Aber ich bräuchte dann noch mehr Adrenalin im Körper. Ich müsste wahrscheinlich noch weniger essen, dann wäre mein Cortisol höher, dann wäre ich mehr wie Ingo Frohböse, richtig?
Genau so. Okay, so läuft's.
Ich finde, vielleicht so abschließend, weil das ist so ein Gedanke, der mir jetzt schon die ganze Zeit im Kopf rumkreist. Wir versuchen immer viel, also in unserer Fitnessbubble, diese Probleme, Ängste und so weiter wegzurationalisieren. Und dann gibt's informativen Content dazu und dann erklärt dir jemand, das und so und so und so ist es. Und damit erreicht man niemanden. So. Das funktioniert nicht. Womit man Leute erreicht, ist mit einer guten, positiven Energie, die dieser Beitrag zum Beispiel absolut vermittelt, habe ich am Anfang schon gesagt. Und dann natürlich durchs Tun, also dann wirklich in der Praxis das Gleiche vermitteln, Spaß an Bewegung, das Ganze nicht verkomplizieren, nicht zu technisch machen, sondern einfach dafür sorgen, dass Leute halt einfach mal machen und Spaß an der Sache haben. Damit verändert man Glaubenssätze und damit kann man auch so, dass ich sag mal, gesellschaftliche Mindset prägen, einfach durch gute Energie und nicht durch den erhobenen Professor-Zeigefinger. Deswegen fand ich auch den Professor so geil, weil der war halt nicht so professormäßig.
Nee, überhaupt nicht.
Das war so, der hatte immer ein Lächeln auf dem Gesicht, der war einfach positiv drauf.
Ja, der lebt es halt auch. Und ihm ist es halt auch so wichtig, die Leute so ins Tun zu bringen. Und wie du sagst, ich glaube, es geht einfach nur über diese eigenen positiven Erfahrungen. Und zu merken, boah, geil, das macht ja voll Spaß. So.
Der ist, glaube ich, ein schönes Beispiel, dass er wirklich am anderen Seite auf der anderen Seite der Bell Curve schon angekommen ist. Ich denke, der hatte auch schon die Phase, wo es wahrscheinlich anders war.
Ja, vielleicht.
Der ist ja auch schon seit, also ich habe schon Lehrbücher von dem gehabt und das war in den 90ern so. Also, ja. Da habe ich noch die.
Ja, der ist auch kurz vor Rente jetzt hier. Also,
aber ich glaube, dass der trotzdem Gesicht bleiben wird.
Der schreibt auch noch 423 Bücher.
Absolut. Voll. Mhm.
Also auch für alle Coaches und Trainer, weil, also ihr habt es ja jetzt bei mir auch gemerkt, es ist ja immer viel Frustration da. So, warum glauben die Leute immer noch XY und so weiter? Aber eben da nicht diese Glaubenssätze nicht zu versuchen, mit Wissenschaft und Rationalität zu bekämpfen. Es funktioniert einfach nicht, sondern mit guten Vibes, mit gutem Training, mit Spaß an Bewegung, das funktioniert.
Absolut, ja. Selber erfahren. Ja, voll.
Okay, Leute, danke fürs Zuhören. Danke nochmal, Kattel, dass du da warst.
Ja. Sehr gerne.
Hat Spaß gemacht.
Voll.
Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Okay, bye.
Tschüss.